Es geht um Schicksale, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Hey, mein Name ist Selina Herr und ich spreche im Podcast Selbsthilfe hat Stimme mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Wir sprechen über ihre persönlichen Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klären wir darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründet, räumen mit Vorurteilen über Betroffene auf und schaffen Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, echt und effektiv. Hört jetzt rein bei Selbsthilfe hat Stimme auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Voller Vertrauen, Mut und Zuversicht durch die Tiefen des Lebens gehen. Wie kann das gehen? Eine wunderbare Orientierung gibt dir dabei das Schwellenzeitenmodell von Sabrina Gundert. Ihr Blick auf die Schwelle und den Wandel eröffnen neue Sichtweisen auf Veränderung. Ich schaue durch eine ähnliche Brille auf das Leben und seine Herausforderungen und somit freue ich mich sehr auf den Austausch mit Sabrina Gundert. Wie schön, dass sie in meinem Podcast Die Kraft des Lachens hier sein kann. Liebe Sabrina, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch unseren HörerInnen vor.
Ja, Silvia, danke dir für die Einladung. Ich finde gerade die Schnittstelle so Tiefpunkte und Humor, Lachen und Tod sehr spannend. Deshalb freue ich mich, dass wir heute zu dem Thema hier sind. Ja, ich begleite jetzt seit 14 Jahren Menschen auf ihrem eigenen Weg rauszufinden, was ist ihrs im Leben, wofür sind sie hier? Und habe eben einige Bücher geschrieben zum Thema den eigenen Weg finden, den Herzensweg gehen und durch Schwellenzeiten kommen. Also all die Umbrüche im Leben, die wir oftmals nicht geplant haben und denen wir eben doch begegnen.
Ja, die Umbrüche, das ist das, was uns ja ganz schön beschäftigt, immer wieder, in unterschiedlichster Art und Weise. Und kennengelernt haben wir uns auch genau durch sowas, weil du wolltest eine Survival-Box machen. Die Idee fand ich großartig und du hast mich gefragt, ob ich dir dafür ein paar Fragen beantworte, was ich dann liebend gern getan habe. Und daraus ist dann letztendlich ein Buch geworden, was ich hier schon auch noch erwähnen möchte, auch wenn es heute um was anderes primär geht. Aber das Buch Du bist immer bei mir, Trauererinnerungsjournal. Magst du da auch ganz kurz was zu sagen?
Es ist vielleicht auch gerade schon eine Inspiration für die Hörerinnen und Hörer, weil ich habe mir an allen Umbrüchen des Lebens, ich bin einmal von Kiel an der Ostsee an den Bodensee gezogen oder auch beim Umzug in die Schweiz, habe ich mir immer eine Box gemacht, eine Survival-Box. Also alles reingepackt in einen Schuhkarton oder so, den schön beklebt, was mich unterstützt, gut durch diesen Übergang zu gehen oder Umbruch zu gehen. Also Schokolade, ein Duschgel, ein Buch, was mich unterstützt, eine selbstgeschriebene Karte. Eigentlich mit der Idee, dass in dem Moment, wo ich die größte Angst habe, vielleicht während des Umzugs oder mich total alleine fühle, ich etwas in der Hand habe, was ich öffnen kann und wo Dinge drin sind, die ich in einer Zeit, wo es mir gut gegangen ist, da reingetan habe und diese für mich nutzen kann. Und die Idee war, so eine Survival-Box eben anzubieten zum Thema Fehlgeburt, Trennung und Tod. Letztendlich ist es dann in der Zusammenarbeit mit der Firma, wo es erschienen ist, mit Fidea Design, hat es sich rauskristallisiert, dass es eher ein Buch wird. Aber ich finde die Idee weiterhin total schön, sich solche eigenen Survival-Boxen zu machen und sozusagen selbst zu ja, Lebensbegleitern fürs eigene Leben zu werden.
Das ist ja überhaupt das große Ziel, ne? Dass wir uns letztendlich selber gut begleiten können. Ich denke, alles, was wir tun, deine Arbeit, meine Arbeit, dient ja genau dazu. Wir wollen ja die Menschen in ihre Selbstwirksamkeit, in ihr eigenes Ding bringen, ne? Und ja, so eine eigene Box zu gestalten, ich finde, das ist eine tolle Idee. Und eigentlich ist das ja auch schon eine Sache für die Schwellenzeit, die Wandelzeit. Passt schon auch dazu, ne?
Ich finde auch, und als ich in die Schweiz gegangen bin vor 4 Jahren, also von Deutschland in die Schweiz gezogen, habe ich mir zum Beispiel ein Buch eingepackt für, wenn es richtig schlecht läuft. Der Witz an der Sache war aber, es wurde gar nicht so schlecht, dass ich das Buch nach 2 Jahren immer noch nicht ausgepackt habe. Und dann irgendwann dachte, so, jetzt mache ich das einfach so mal auf. Und das war aber auch toll zu sehen, weil es mir halt gezeigt hat, hey, ich dachte, es wird ganz schwierig, voller Angst und alles. Und es war es aber nachher gar nicht. Und das war natürlich auch toll, selber zu bemerken, aha, so ein Umbruch muss auch gar nicht immer so schwer sein. Das fand ich auch schön.
Ja, cool. Naja, und ich meine, solche Sachen wie so eine Survival-Box nur als Beispiel, es sind ja auch ein Anker. Und das hat ja vielleicht unterschwellig auch irgendwo trotzdem geholfen, weil du wusstest ja mal, da ist ja was, da könnte mir was helfen.
Ich finde, es ist ein Notanker, da hast du total recht. Und es war dieses Gefühl, okay, wenn es noch schlechter läuft, kann ich das Buch öffnen. Oder wenn es noch schlechter läuft, kann ich die Box aufmachen. Wie wenn du so einen SOS-Knopf hättest oder wirklich so das Erste-Hilfe-Paket, was wir vielleicht mit zum Wandern nehmen. Da machen wir das ja auch, packst Pflaster ein, Blasenpflaster. Und das eben auch fürs Leben zu machen und uns immer wieder zu fragen, ja, was trägt mich eigentlich in den entsprechenden Zeiten? Welche Telefonnummern vielleicht von Menschen, die ich gar nicht vielleicht unbedingt brauche, aber was mir einfach eine Form von Sicherheit gibt, zu wissen, sie sind da.
Genau. Ja, und dass man dann auch immer wieder aktuell abcheckt, welche Hilfe brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt wirklich? Welche kann ich es alleine? Und damit eben wirklich selbstständiger weitergeht, ne?
Ja.
Ja, super, finde ich eine gute Sache. So wie man ja auch sich Bücher schreiben kann, ne? So und all diese Hilfestellungen, dass man immer wieder so, ja, Plätze hat, wo man seine Gedanken auch los wird, dass man auch ein Gegenüber hat. Ich finde, so Bücher sind auch immer so ein Gegenüber, so wie du das ja auch mit diesem Trauererinnerungsjournal machst, ne? Wo man was selber was reinschreiben kann, wo es Anregungen gibt, dass man eine Hilfestellung hat, aber eben auch selber was schreibt.
Ja.
Ja. Aber wir wollen ja hauptsächlich heute über die Schwellenzeiten, Wandelzeiten sprechen, wo du ein tolles Buch drüber geschrieben hast. Und dieses Buch, das hat mich sehr angesprochen, weil es ist so genau mein Denken. Ja, eine Anregung darin, die gefallen mir sehr gut. Ich habe mich da teilweise wiedergefunden und habe viel Neues gefunden. Diese Mischung hat mir sehr gut gefallen. Und was ich eben da auch großartig finde, was mir eben auch sehr wichtig ist, es ist praxisnah. Du redest nicht nur von irgendwas und erzählst tolle Sachen. Nein, es gibt super Anregungen, Beispiele, Übungen. Wie kann ich es denn tun? Und das finde ich einfach großartig, weil wir müssen ja ins Tun kommen.
Das war auch tatsächlich wie der Hauptansatz für das Buch. Also durch eigene Schwellenzeiten, durch eigene Krisen habe ich immer wieder nach solchen Büchern gesucht. Und oft waren sie entweder total theoretisch, ganz psychologisch oder irgendwie nur so die Geschichte der Autorin. Ich bin ursprünglich Journalistin und Geografin. Und als Geografin liebe ich halt die Landkarte. Den Kompass, eine Landkarte, du weißt, wo es lang geht. Und das war eigentlich so der Ansatz, zu sagen, was ist so eine Landkarte durch Krisen- und Wandlungszeiten? Ob nach Tod, Trennung, Kündigung, Krankheit, wie auch immer. Was sind eigentlich die Rhythmen, die sich wiederholen in diesen Zeiten? Was eint all diese Umbrüche? Und was ist sozusagen der rote Faden oder der Kompass, der mir hilft, mich selbst besser durch diese Zeiten zu begleiten? Und so hat eigentlich die Suche angefangen damals. Ich habe 7 Jahre letztendlich an dem Buch geschrieben. So, was eint diese Zeiten und was hilft uns jetzt? Weil ich wollte für mich so ein Buch haben, was ich, egal welcher Umbruch kommt, aus dem Regal nehme, aufschlage, sehe, okay, hier stehe ich, Standortbestimmung, das hilft jetzt, das kann ich machen. Und oft ist es ja so, wir können nichts aktiv in diesen Zeiten machen, also damit der Schmerz weggeht, zack, bumm, weg, kein Zauberspruch oder so. Aber im Sinne von, ich kann trotzdem etwas für mich machen, dass ich besser und gestärkter durch diese Zeiten gehe und auch mit mehr Vertrauen, was du am Anfang ja schon angesprochen hast.
Genau. Ja, du hast 7 Jahre dran geschrieben. Wahnsinn. Ich habe an meinem 4 Jahre geschrieben. Das dachte ich schon viel.
Ja, dazwischen Wahnsinn. Hatte ich wieder die eigene nächste Krise.
Ja, aber genau das ist das, ja, wie es entsteht. Ne? Und
ja,
es braucht genau auch genau die Zeit. Ne?
Ja.
Bei mir war das damals auch ganz spannend. Ich hatte gedacht, bei dem, ich weiß nicht mehr, beim 5. Lach-Yoga-Kongress könnte ich das Buch schon ankündigen und dann war es aber doch noch nicht fertig.
Ja.
Und dann ist damals danach noch meine Mutter gestorben. Und dann hatte ich ja nochmal so eine dicke Sache zu bewältigen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, vorher war alles mein Gesellenstück, das ist jetzt mein Meisterstück. Und damit habe ich dann mein Buch beendet. Und dann hatte ich das Gefühl, genau, und jetzt ist es fertig, jetzt ist es rund. Ne, alles braucht genau die Zeit, ne? Das ist doch spannend, oder?
Ich fand auch so wie ein Destillat, was bei mir irgendwann, ich habe angefangen zu schreiben, dann kam eine Trennung, dann habe ich weitergeschrieben, dann kam Corona. Dann habe ich weitergeschrieben, dann kam der Umzug in die Schweiz, dann habe ich weitergeschrieben. Und so hat es sich immer mehr verdichtet und wirklich so, was ist die Essenz der Essenz? Und was hält eigentlich so die ganzen Themen, was verbindet die miteinander? Und das fand ich spannend, wie du es beschreibst auch. Am Ende war irgendwann klar, jetzt ist es rund, jetzt ist es auch fertig. Und jetzt gehört es in die Welt.
Ja, super. Ja, da bist du dann ja auch wirklich live durch die Schwellenzeit, durch die Wandelzeit und wieder durch die Schwellen- und Wandelzeit. Und genauso ist es ja. Das ist ja nicht einmal Schwellenzeit, einmal Wandelzeit. Das ist ja, ne, Yin und Yang, es geht ja immer so weiter. Das ist
Ja,
Leben.
und ich glaube, das war auch so mein Hauptansatz noch für das Buch, weil ich mir gedacht habe, wenn wir eh immer wieder in den Zeiten landen, ob wir wollen oder nicht, manche sind ja selbst gewählt, wie jetzt Hochzeit oder Geburt eines Kindes, aber auch die können ja herausfordernd wie leicht sein. Also letztendlich entscheidet der Mensch darüber, wie er es empfindet. Ich finde, man kann es von außen nicht beurteilen, aber ich habe so gedacht, wenn ich doch eh immer wieder darin lande, automatisch, weil das Leben einfach so ist, und ich nichts falsch gemacht habe, wenn sie auftauchen, möchte ich doch wenigstens was haben, was mir hilft, durchzugehen, um eigentlich mit jeder Schwellenzeit zu lernen, vielleicht selbstbewusster auf sie zuzugehen, sie immer noch nicht mit Juhei vielleicht willkommen heißen zu müssen, aber letztendlich immer mehr zu sagen, ja, da kommt gerade eine Wandlung, die gibt mir die Möglichkeit, mich selber nochmal zu schärfen, genauer wieder zu wissen, wo will ich hin im Leben, was ist meins, weil sie führt mich ja sehr zu den existenziellen und essentiellen Fragen und gleichzeitig aber auch zu wissen, was hilft mir jetzt. Also als zum Beispiel jetzt im März hatte ich mich gerade entschieden, ich bleibe in dem Haus, wo ich zur Miete war, habe den Garten angefangen umzugraben. Und als ich da gerade mit begonnen hatte, rief der Vermieter an und sagte, Haus wird verkauft. Hatte ich null mitgerechnet. Und dann habe ich aufgelegt, mich hingesetzt und gedacht, okay, was habe ich im Buch geschrieben? Erstens, mit jemandem jetzt mal sprechen. Zweitens, Grundbedürfnisse decken, mir noch was kochen. Und bin letztendlich all die Sachen durchgegangen, die ich im Buch selber geschrieben habe. Und das hat mir auch wieder gezeigt, so, aha, das trägt. Wenn ich das verinnerliche, habe ich, wie wenn du dich schneidest und denkst, okay, Desinfektionsmittel, brauche ich ein Pflaster, muss es genäht werden, das aufs Leben zu übertragen letztendlich.
Ja, und genau das ist so kostbar. Drollig, dass wir eine ähnliche Geschichte erlebt haben. Letztes Jahr im Juni hat mein Praxisvermieter auf Eigenbedarf dann gekündigt, meine Räume und damit auch meine Arbeit. Und da war ich auch erstmal spontan echt ins Loch gefallen, Teppich unter den Füßen weg, so ungefähr, ne? Boden unter den Füßen. Und dann habe ich irgendwann registriert, halt mal, ich bin genau in diesen ganzen Trauerphasen. Ich weiß, der Wut und bla 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 die ganze Zeit, ne? Und das ist aber genau das, was die Orientierung gibt und wo man immer schneller dann reagieren kann, weil es nicht mehr so verunsichert und denkt, was ist denn jetzt los und wie bin ich denn jetzt drauf? Man kann schneller wieder in die Klarheit kommen und damit in die Handlungsfähigkeit. Und das hast du ja auch so wunderbar beschrieben, vier Phasen der Schwellenzeit, wie du ja gesagt hast mit dem Kompass. Und du hast es dann in dieses Jahresrad gestaltet. Magst du darüber mal was erzählen?
Ich komme eigentlich gelernt eben aus dem geografischen, journalistischen Bereich, nachher zum Coaching gekommen, eigentlich über die Bücher zum Thema Herzensweg und nachher mehr und mehr noch eigentlich erst aus privatem Interesse zum zyklischen Leben. Also die Jahreskreisfeste habe ich erst als Teilnehmerin gefeiert, später als Leiterin, jetzt, dass ich ausbilde und habe mich auch viel mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt, mit Menstruation und all diese Zyklen, in denen letztendlich das Leben verläuft, auch wenn die Gesellschaft oder die Wirtschaft uns eigentlich eher immer propagiert. Es ist immer Frühling, Sommer, immer Action, immer geht's uns gut, alles ist super, alles blüht. Du sollst in der ewigen Jugend sein, immer produktiv. So gehört ja zum Jahresverlauf auch der Herbst und der Winter. Und ich finde, der Herbst kriegt noch eine Würdigung bei uns in der Gesellschaft, wenn es was zu feiern, zu ernten gibt und Erfolg hast. Aber wenn es jetzt so ums Loslassen geht, sind wir eigentlich auch schon so, spricht man nicht drüber. Und so der Winter, diese Zeit, wo man dazwischen steht, das alte Herbst, die Ernte, das Loslassen, was nicht mehr ist, im Jahr oder eben auch im Leben. Und das Neue, der nächste Frühling, das, was als Neues kommt, was noch nicht ist. Und wir stehen ja quasi zwischen Herbst und Frühling sozusagen in einer Schwellenzeit. Also ich habe den Winter auch als Schwellenzeit im Buch definiert. Und das ist ja so die Zeit eigentlich, wo die Natur uns einlädt, uns zurückzuziehen, nach innen zu gehen, wirklich das Jahr zu reflektieren, das Leben zu reflektieren, nach innen zu schauen und auch keine Antworten zu haben. Und ich finde, gerade diese Zeit hat so in der Gesellschaft eigentlich kaum oder keine Anerkennung. Wenn ja jemand stirbt, heißt es oft, oh, aber das wird schon wieder oder ah, du hast dich getrennt, aber hast du schon jemand Neues? Ah, du hast den Job verloren, du findest bestimmt was. Also von diesem, was nicht mehr ist, Herbst, versucht man uns eigentlich gleich in den Frühling zu bringen. So, ah, du hast bestimmt schon was Neues. Und keiner sitzt eigentlich gerne mit uns in diesem Winter. Und wir sind doch keine Gesellschaft, wo man sagt, ah, Sabrina, dein Vater, dein Opa, wer auch immer ist gestorben oder du hattest eine Trennung, nimm dir die Zeit, wir kümmern uns um die Kinder, wir machen deinen Haushalt, wir kochen für dich. Wir wissen, du wirst aus dieser Zeit was Wesentliches mitbringen, was für uns alle dient, weil du wieder so näher dran bist am Leben. Das sagt ja keiner zu uns. Wir müssen letztendlich selber schauen, dass wir uns gut ressourcenmäßig auch durch diese Zeiten begleiten, also schlafen, essen und so weiter, Menschen haben. Und im Buch geht es aber eben speziell um diesen Winter mit den einzelnen Phasen. Und wenn wir uns die Natur anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass es so von November bis Dezember immer mehr noch in dieses Sterben, Trauern und Loslassen geht. Wir kennen in der Natur die Novemberstürme, wenn so das letzte Blatt vom Baum gefegt wird. Und ich habe es auch schon im Leben erlebt bei einer Trennung, dass ich zum Beispiel dachte, ah, vielleicht wird das nochmal was, bin noch so ausgeharrt in der Beziehung. Und dann kam so die klassische Geschichte mit der anderen Frau. Und das war zum Beispiel mein Novembersturm, der mir geholfen hat zu sagen, so, jetzt gehe ich wirklich. Der mich letztendlich aber auch aus dem Widerstand, in dem ich steckte, so ich will das Alte festhalten, knallhart rauskatapultiert hat. Das finde ich ist immer so die Frage, lernen wir irgendwann selber zu gehen in der Schwellenzeit oder muss das Leben uns nochmal schubsen in den Wandel hinein, in dem es nochmal schlimmer wird irgendwie. Und ich finde die erste Phase, die im Buch definiert ist, ist so sterben, trauern, loslassen. Und loslassen meine ich auch in dem Wortsinne von das Loszulassen, was mir zuteil wird. Also anzuerkennen, wie mein Leben gerade eben aussieht. Nicht zu sagen, ach, alles super, gerade ist XY gestorben, sondern zu sagen, ja, so ist es. Und ja, da stehe ich gerade und ja, das tut weh. Und das ist eigentlich diese Phase. Und wenn wir durch die Tränen, durch die Trauer gehen, uns automatisch an den tiefsten Punkt führt, was im Jahresrat die Wintersonnenwende wäre, so die dunkelste Nacht, längste Nacht, kürzester Tag des Jahres am 21.12. Und gleichzeitig beinhaltet ja die Wintersonnenwende, dass nach und durch den tiefsten Punkt das Licht wiederkommt, dass es wieder heller wird, dass die Tage langsam wieder länger werden und wir so eigentlich Richtung Februar sehen, okay, es geht wirklich in einen nächsten Frühling. Das sehen wir im Januar aber noch nicht. Da ist es sehr dunkel und sehr kalt noch. Und übertragen auf die Schwellenzeiten in unserem Leben wäre so diese Phase 3 wirklich das Dazwischenstehen, die Zeit zwischen den Jahren, die Januarzeit, wo du zwar weißt, du hast den tiefsten Punkt durchschritten, was wir meist erst im Rückblick sehen und wissen und erkennen, aber du hast auch noch keine Ahnung, was kommt. Du stehst eigentlich mit leeren Händen da, und bist eigentlich auch gefordert, ich sag mal, diese leeren Hände in der Gesellschaft zu verteidigen, zu sagen, ja, ich weiß es noch nicht und ja, das ist okay, weil meist gefordert wird, dass wir schon Lösungen haben. Und auf diese Zeit des Dazwischenstehens folgt dann eigentlich wie im Jahresverlauf auch, wo die Tage langsam heller werden, so werden wir auch mehr und mehr in unserem Leben, wenn wir durch den tiefsten Punkt durch sind, erkennen, mit was will jetzt quasi die Reise weitergehen. Ehe wir dann quasi wieder nachher gewandelt in einen neuen Alltag zurückkehren. Ähnlich auch wie bei der Heldenreise, wo wir durch diesen tiefsten Punkt gehen, die man äquivalent auch auf das Jahresrad legen kann.
Ja, und das ist total gut, wenn man genau diese Phasen so ja, erkennen kann. Ne? Also man mehr so dann weiß, genau da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt und ich kann eine andere Phase, also ich würde mal behaupten, man kann sie nicht wirklich überspringen. Und wenn man es versucht, man kommt nicht so ganz heile da raus, also heil im Sinne von Gesundung. Ne? Also ich glaube, es ist auch wichtig, diese ganzen Phasen wirklich zu durchleben, damit man nachher aufgeräumt und gestärkt weitergehen kann.
Ja, ich glaube, was oft passiert ist, dass wir versuchen, diesen Winter generell zu umgehen. Also wir haben eine Trennung und suchen uns vielleicht gleich den nächsten Partner oder Partnerin oder ich zum Beispiel jetzt, wo ich gerade umgezogen bin, dachte so, Kisten ausgeräumt, alles hingeräumt, fertig. Und dann habe ich aber gemerkt, aber emotional muss ich ja auch noch ankommen. Und dass man sich wirklich Zeit gibt und eben nicht versucht, irgendeine von den Phasen zu überspringen, aber auch nicht den Winter. Weil ich glaube, sonst holt uns die Trauer oft nachher ein. Oder wir finden Lösungen, die vielleicht nicht wirklich zu uns passen, weil wir schnell auf den nächsten Zug aufspringen, aber nachher irgendwie merken, oh, das war es irgendwie doch nicht. Und es hätte vielleicht doch noch eine Zeit der Reflexion auch gebraucht.
Genau, sich die Zeit nehmen. Ne? Und das ist eben auch eine Sache, die ist oft schwierig auszuhalten, weil man es schnell wieder geregelt haben möchte. Oder wie du beschrieben hast, das Umfeld sagt, und wie sieht's aus? Und hast du jetzt schon was Neues? Also diese Beschreibung, was du gesagt hast, dieses fast Drängelnde, weil alle wollen ja, dass alles wieder in Ordnung ist. Alle müssen diese Krise miteinander dann ja aushalten. Und das ist nicht so, was die Menschen gerne machen, ne? Ich habe das letztes Jahr auch erlebt. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt schon viel über Trauerarbeit gelernt und erfahren und mir ein Wissen angeeignet. Aber was ich letztes Jahr noch mal gelernt habe, was wir auch dringend brauchen, also ich brauchte das zumindest dringend und ich glaube, das könnte jeder gut gebrauchen, eben nicht nur, na ja, wenn die eine Tür zugeht, gehen zwei auf. Oder was ich neu gehört habe, eine Tür geht zu und drei Fenster gehen auf. Und wo ich nur dachte, ja, vom Kopf her weiß ich das. Aber im Moment ist es nur schlimm. Ich hätte gerne jemanden an meiner Seite gehabt, der mal mit mir losschreit und sagt, ja, es ist wirklich scheiße.
Ja.
Weißt du, so richtig diesen Mist mal einmal benennen, einmal die Spannung aus dem Körper, richtig rausschreien, gemeinsam. Mal zu sagen, ja, es ist gerade richtig doof. Und das macht keiner. Es will ja keiner, dass es richtig doof ist. Es soll ja ganz schnell wieder gut sein. Und da überspringt man was und das geht nicht. Wo soll die ganze Spannung, der ganze Frust, die ganze Enttäuschung, das ist doch alles da. Wo soll das denn hin?
Also ich sehe das so, dass wir im gesellschaftlichen Bereich das haben mit, alle fragen, wann geht es jetzt endlich weiter, hast du schon was? Und im spirituellen Bereich kommt eine ähnliche Dynamik rein. Ich habe schon erlebt, mein Patenonkel war sehr früh gestorben und mein Nachbar sagte am nächsten Tag, ach, hoffentlich siehst du heute schon den Sinn da drin. Oder dass dann kommt, ach, ein bisschen Sternenstaub drüber, dann passt das schon. Also, dass wir das so spiritualisieren, so ein rosa Deckchen drüber machen und sagen, ach, wie schön, ist er tot? Oder ach, du wirst so viel lernen aus der Trennung. Und ich finde, es ist wichtig zu differenzieren, wenn ich durch die Schwellenzeit gehe, dann ist es oft einfach scheiße. Es ist anstrengend, es tut weh, wir wollen sie nicht haben. Im Rückblick kann ich den Sinn oft sehen, wohin hat es mich geführt? Ich kann dem einen Wert geben. Und je mehr ich bewusster durch diese Schwellenzeiten gehe, kann ich mir zumindest schon sagen oder erahnen, dass sie vielleicht oder wahrscheinlich auf irgendeine Form später einen Wert für mich hat. Und sei es einfach, dass ich radikal näher zu mir gekommen bin. Aber ich kann, finde ich, nicht mittendrin sagen, ach, wie schön, Sonntagsspaziergang, weil das ist es einfach nicht. Es kostet viel Kraft. Und auch wenn ich zu dem Thema ein Buch geschrieben habe, ich habe auch so ein großes Kapitel über Widerstand im Buch, weil ich das selber so gut kenne. Und bei mir sagen die Leute oft, ja, aber du hast doch das Buch geschrieben. Also warum hast du da jetzt Gefühle oder Trauer oder Wut? Sag ich mal, weil ich Mensch bin und weil ich wie jeder andere auch da durchgehe. Und nur weil wir Wissen über Trauer haben, ist es ja auch nicht so, dass wir bei einem Todesfall nicht mehr trauern. Also es hilft uns, da durchzugehen. Und gleichzeitig, finde ich, müssen wir als Mensch durch all diese Phasen durch. Ich habe zwar vielleicht eben diesen Kompass an der Hand, was ich enorm hilfreich finde, weil ich früher immer dachte, ich kipp an dem tiefsten Punkt raus aus diesem Rad, was ich damals noch nicht kannte. Es würde immer schlimmer werden, es käme kein Morgen. Und ich glaube, diese Angst vor dem eigenen Tod, auch davor, dass etwas stirbt in dieser Schwellenzeit, auch nach einer Trennung zum Beispiel, ist, finde ich, die Angst, die uns oft abhält, uns auf die Wandlungszeit einzulassen. Also so hilft dieser Kompass und dieses Bild, finde ich, sehr, zu wissen, was kommt. Und gleichzeitig muss ich da durch. Also ich finde, wie du sagst, es geht nicht darum, es schön zu reden im Sinne von, ach, wie toll alles, sondern anzuerkennen, so ist es, das hilft mir durchzukommen und mir zu erlauben, das zu fühlen, was halt gerade da ist, weil es einfach nun mal da ist und Teil ist.
Ja, und bei mir habe ich auch gemerkt, wenn ich das wirklich durchlebe, wenn ich das wirklich mit allem Zip und Zap, mit allen tiefen Gefühlen, alle Gefühle, die dazu gehören, wirklich durchlebe, dann ist es nachher wirklich fertig und ich fühle Frieden. Dann kann ich was lassen. Also dann kann ich wirklich, ja, dieses Kapitel abschließen und es raubt mir nicht immer so unterirdisch noch Kraft. Weil ich glaube, wenn man das zu schnell wegpackt, dann ist es zwar was, was man, manche können das ja super wegpacken, ne? Also über Jahrzehnte kann man ja was wegpacken und sagen, das gibt's gar nicht mehr, aber es ist trotzdem da. Und immer unterschwellig, das ist wie so eine App, die unterschwellig läuft, wo es immer heißt, wollen Sie die nicht löschen, die verbraucht Energie, ne? Ja, ist doch so, ne?
Ja.
Und dann zu sagen, ja, ach, die gibt's auch noch, wusste ich gar nicht mehr, ne? Ach ja, löschen, ach nee, mache ich nicht, traue ich mich nicht. Also der Mensch hat doch Energiezentren und wenn wir da was unnötig belagern, nehmen wir uns auch Kraft.
Das gefällt mir auch einfach am Jahresrat so, weil wir vertrauen ja auch jedes Jahr darauf, dass der nächste Frühling kommt. Wir wissen es nicht. Wir gehen nur davon aus, naja, ist ja schon mal gewesen, kommt also wieder oder hat man uns gesagt. Und so sich darauf einzulassen, ja, und eben aber auch zu vertrauen, dass es wieder kommt, dass ich lerne davon und dass ich dadurch vielleicht auch mich leichter darauf einlassen kann. Ich finde dein Bild so schön mit der App, weil es hat sowas von so Dateileichen. Ich habe da mal irgendwas reingepackt. Ich weiß es vielleicht nicht mehr und irgendwann stelle ich fest, dass ganz viel Kraft und Kapazität da drin eigentlich gebunden ist. Und wenn ich wirklich durchgehe, zeigt die Natur mir eigentlich eben, hey, nach dem nächsten Winter kommt wieder der nächste Frühling und dass ich, wenn ich durch die Trauer durchgehe und den Prozess, automatisch letztendlich im nächsten Frühling rauskomme. Weil so in meiner Ansicht ist es nur, dass wir selber das Rad und den Weitergang des Lebens anhalten, indem wir so tun, als wäre nichts geschehen und so vielleicht an einem Lebensumstand festhalten, der aber schon längst nicht mehr da ist, also im Widerstand sind, uns sträuben gegen das, was kommt an Veränderung, weil wir Angst haben vor dem Neuen, weil wir Angst haben vor den Gefühlen oder weil wir auch fürchten, da kommt nichts Neues mehr. Und dass, wenn wir aber mitgehen mit dem Prozess und mit den Gefühlen, wir automatisch eigentlich irgendwann im Neuen landen, weil uns das Durchfühlen automatisch an einem neuen Ort rauskommen lässt in unserem Leben.
Schönes Bild. Kommen wir an einem neuen Ort raus. Ja, weil wir in der Vorwärtsbewegung bleiben.
Ja.
Wir gucken nicht zu viel zurück. Wir bringen den Blick mehr nach vorne, da wo wir ja auch eigentlich hinwollen. Und wir bleiben in Bewegung. Das ist ja so wichtig, dass wir nicht erstarren. Das ist ja das, wenn man sich da nicht so bereitwillig mit beschäftigt, hat das ja auch was von Erstarren. Mir fällt da gerade eine schöne Übung zu ein. Die kommt aus dem Qigong und ich habe sie so Lach-Yoga-mäßig ein bisschen abgewandelt. Die würde ich dir gerade einmal vorstellen und dich und die HörerInnen einladen, sie gerade mitzumachen. Und zwar heißt das, aus dem Neuen schöpfen und Altes hinter mir lassen. Das passt doch ganz gut. Ne? Da geht man in Schrittstellung. Also ich sage jetzt mal rechtes Bein nach vorne, linkes nach hinten. Das vordere Bein ist gebeugt, also das Gewicht ist auf dem vorderen Bein. Das andere ist nach hinten gestreckt und die Zehen haben noch Bodenkontakt. Die rechte Hand geht auf die rechte Leiste. Der linke Arm macht dann über vorne, geht er hoch und geht nach hinten eine Kreisbewegung seitlich. Die Hand ist wie eine Schaufel, also neues Schöpfen. Wenn die Hand oben angekommen ist, dreht sie sich, weil dann geht die Schaufel so nach unten, weil es soll ja aus der Hand rausfallen, Altes hinter mir lassen. Vorne neues Schöpfen und dann nach hinten Altes hinter mir lassen. Dazu ist beim neuen Schöpfen einatmen und nach hinten ausatmen. Und weil es ja eine Umwandlung ins Lach-Yoga ist, weil ich möchte gerne auch das Alte lächelnd und heiter hinter mir lassen, so wie ich jetzt letztes Jahr da meine Praxis leider loslassen musste, aber mittlerweile sage, nein, das ist eine gute Sache gewesen, eine gute Wandlung. Ich kann es jetzt wirklich lächelnd, kichernd, lachend hinter mir lassen. Also wir schöpfen ein, Neues und den Atem und dann nach hinten, lassen wir Altes lächelnd hinter uns und schöpfen wieder Neues. Und das können wir auch mit der anderen Seite machen. Linkes Bein nach vorne, rechtes nach hinten, Gewicht ist auf dem vorderen Bein, also Knie gebeugt, linke Hand auf linker Leiste, der rechte Arm macht den Kreis seitlich nach vorne schöpfen, nach hinten es aus der Hand rausfallen lassen, einatmen, nach vorne ein, nach hinten aus, neues schöpfen. Und Altes kichernd, lachend hinter mir lassen. Neues schöpfen. Und Altes hinter mir lassen. Ja, so ist das Leben. Ne? Und das ist eben das, was wir mit unseren Angeboten lernen können, dass wir diesen Wandel schneller hinkriegen. Oder was heißt schneller, sagen wir mal.
Schneller glaube ich nicht unbedingt.
Ja, also
souveräner würde ich sagen. Und du hast es eben schon erwähnt am Anfang. Ich finde, rauszukommen aus der Ohnmacht in die Handlungsfähigkeit und mich im, ich kann eigentlich gerade nichts tun, damit es vielleicht schneller oder anders geht. Aber ich kann mich selbst begleiten, damit ich überhaupt Kraft habe, gut durch diesen Wandel zu gehen und auch mit einer anderen inneren Haltung gehe. Vielleicht nicht mit, oh Gott, alles so schlimm und ich sterbe, sondern aha, was erwartet mich? Wie kann ich mich selbst unterstützen? Wie kann ich mich stabilisieren? Und auch, was brauche ich vielleicht? Brauche ich Menschen? Brauche ich Bücher? Brauche ich Übungen, Rituale? Was unterstützt mich? Also souveräner und handlungsfähiger zu bleiben in dem Ganzen.
Ja, genau. Ja, ich bin eben selber über dieses Schneller gestolpert, habe gedacht, halt mal schneller, das ist auch gar nicht das, was wir anstreben. Aber es gibt trotzdem was, was ich mit schneller verbinde, und zwar das Hadern. Ich komme schneller aus dem Hadern raus. Ich habe früher viel mehr damit verbracht, so wie ich es zu Hause gelernt habe. Warum passiert mir das jetzt? Und warum ist das jetzt so? Und ganz viel Zeit mit diesen ganzen Fragen, die so unnötig sind. Die kann man nicht beantworten. Das ist Zeitverschwendung. Irgendwann habe ich begriffen, manche Sachen, die braucht man sich nicht fragen. Das bringt mich nur noch schlechter drauf. Also das verbinde ich so mit dem Schneller. Ein paar Sachen brauche ich nicht mehr denken. Oder wenn sie mir doch in den Kopf schießen, weil sie so vertraut sind, kann ich sie schneller wieder bitten, doch mal zur Seite zu treten, damit ich weitergehen kann. Ja. Das ist das, wo man ja mit manchen Sachen besser aufgeräumt hat, wenn man sich damit beschäftigt. Und kann dann, wie du sagst, die ganzen Tools dann einfach schon eher nutzen, ne?
Es ist ja, finde ich, auch so im Körper, was ich eben sagte, im körperlichen Bereich finden wir das völlig normal, dass wir eben die Erste-Hilfe-Box zu Hause haben, Pflaster, Jod, Salbe, was auch immer. Aber ich finde, im seelischen Bereich übergehen wir das oft oder begeben uns da so ohnmächtig rein, ohne uns vielleicht zu fragen, was brauche ich denn persönlich in solchen Zeiten? Was hilft mir denn? Oder uns da eben auch darauf vorzubereiten. Und wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, wie so eine Art Survival-Box, sei das innerlich oder wirklich ganz real, da zu haben.
Ganz genau, ja, genau. Die Seele, die findet oft nicht die Beachtung, die sie dringend braucht, ne? Was ich in deinem Buch auch schön finde, dass du sehr zum Bewegen einlädst. Ich bin ja auch so ein Bewegungsmensch. Ich mache ja auch ganz viel aus meiner Tanzsozialtherapie, also viel Tänzerisches. Und du lädst auch gern zur Bewegung ein. Das fängt schon an, das fand ich ganz toll. Ich habe ja deinen Trailer zum Buch mir angeguckt und da sagst du, guckt euch doch mal das Cover genauer an. Und das fand ich eine schöne Idee, weil ich gucke mir immer gerne die Cover an, weil ich denke, da hat sich jemand ja was gedacht, wie er das gestaltet zum Inhalt des Buches. Und du hast nochmal bewusst aufgefordert, da ist ja ein Vogel drauf, da guckt euch den an und dies und das. Dann hat mich dieses Wort Wandelzeit so angesprungen und ich hatte sofort eine Bewegung in mir. Ich habe gedacht, ach komm, dann lass dich doch mal drauf ein. Also das ist das, was ich ja so in meiner Arbeit auch so kenne und mache und gelernt habe und das gern weitergebe. Wenn so ein Bewegungsimpuls kommt, geh doch mal rein, was kommt denn da? Und habe mich dann so dazu bewegt, zu deinem Wort Wandelzeiten. Und habe gemerkt, oh, ich muss mich drehen und habe mich immer gedreht und gedreht. Das war schön. Ich kam fast wie in so einen Walzer rein. Und dann aber wieder so eigenständige Bewegung. Ich dachte, ja, guck mal, wo du da so hinkommst. Und das ist was, was ich auch ganz schön finde, wenn man sich auf sowas einlässt.
Das Cover, es hat eine Schwalbe vorne drauf. Und es war ein langer Prozess mit dem Cover, was kommt da genau drauf? Und jetzt ist so im Hintergrund so zerknülltes Papier, was wieder aufgefächert wurde, also zusammengeknüllt und wieder glatt gestrichen. Aber man sieht natürlich diese Krunkel, die drin sind. Und ich finde, das ist so wie im Leben. Alles, was wir erlebt haben, macht vielleicht das am Anfang ganz glatte Papier was krunkelig. Aber es gehört natürlich auch zu unserem Leben. Es sind unsere Schwellenzeiten, unsere Narben, unsere Wunden, unsere Heilungen. Und ich finde es so schön, auch eben diese Frage, die auch im Buch drin steht in einer Übung: Wer wärst du ohne deine Schwellenzeiten? Wer bist du mit ihnen geworden? Auch vielleicht mal sich ganz real im Spiegel anzuschauen nach so einer Schwellenzeit und nicht im Sinne von, ah, hast du 3 graue Haare mehr gekriegt, sondern auch so zu gucken, was kann ich im Gesicht entdecken? Was ist vielleicht gereift in mir? Habe ich einen anderen Blick bekommen? Was ist gestärkt worden? Was ist vielleicht auch weggefallen? Und am Anfang war auf dem Buch, Schwellenzeiten steht in Blau drauf, Wandelzeiten in Gelb darunter und dann kraftvoll durch Lebenskrisen gehen, waren nur die Worte drauf. Ich hatte so das Gefühl, irgendwas fehlt drauf. Und dann habe ich innerlich gefragt, so ja, was passt da noch auf das Buch? Und ich habe so einen Vogel fliegen sehen. Ich wusste aber nicht, was es für einer ist und habe dann online nachgeschaut in der Bilddatenbank und dann entdeckt, es ist die Schwalbe. Und habe dann weiter recherchiert und dann stand online, die Schwalbe stehe auch symbolisch für Neubeginn und Transformation. Und hat dann so gedacht, Mensch, das passt ja super. Und so ist sie jetzt auch eigentlich so das Symbol. Die Schwalbe auf dem Cover schaut so nach oben und hat auch so die Richtung im Blick. Für mich so das Symbol, die so ermutigt, wirklich durchzugehen durch das Ganze. Und Hilde Domin hat ja diesen schönen Satz gesagt, setzte den Fuß in die Luft, sie trug und dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Und ich finde, es ist so beides drin in diesem Bild. Dieses, es gibt auch eine Karte, auf der steht, What if I fall? Und dann, but what if you fly, my darling? Also was, wenn ich falle, aber was, wenn du fliegst, mein Schatz? Und das steckt für mich alles da so drin. Die Ermutigung letztendlich durch das Buch, durch das Wissen, durch die Inhalte, immer wieder den Fuß in die Luft zu setzen, ohne zu wissen, ob sie trägt. So eine Ahnung zu kriegen, vielleicht fliege ich sogar und fall gar nicht unbedingt. Also Mut, Vertrauen und Neugierde in den Prozess zu bekommen und auch immer wieder mich einzulassen auf diese Wunder und Wandlungen, die vielleicht da drin stecken.
Ja, ich habe gerade auch eine ganz tolle Assoziationskette. Einmal fällt mir auch dieser Spruch ein, wo man sagt, man soll seinen Kindern nicht anketten, sondern ihnen Flügel verleihen, dass man fliegen kann. Ne? Das ist ja auch wieder was, Schwellenzeiten. Nicht kleinkriegen lassen, sondern ich breite meine Flügel aus. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, ja, da drüber schweben, die Perspektiven wechseln. Ne? Auch mal nach oben und wieder runtergucken. Ich mache ja gerne dann auch immer die Übung mit der Lachmöwe, wo ich sage, die Lachmöwe breitet die Flügel aus und schaut nach unten und sagt, meine Güte, über was regen sich die Menschen denn da so unten auf? Man könnte ja mal drüber lachen. Dann die Lachmöwe, die da mal ein bisschen vor sich hinkrächzt. Also lauter solche Assoziationen habe ich gerade. Also, das finde ich toll bei deinem Cover. Also ich habe selten einen Buchdeckel, sage ich es mal ganz platt, der mich so inspiriert hat. Und wo du das jetzt gerade nochmal so sagst, also nochmal mehr, finde ich irgendwie spannend.
Ja, es ist tatsächlich auch so, dass es von der Grafik nachher so gewollt, wenn man das Buch quasi ins Regal stellt und den Buchrücken anguckt, der war erst gelb, jetzt ist der auch in diesem Papier gehalten. Das heißt, der Grafik war es nachher noch wichtig, also dem Verlag, dass die Möwe wirklich, nicht die, sage ich auch schon, die Möwe. Es kann ja die Möwe sein oder was auch immer. Aber in dem Fall halt die Schwalbe von hinten nach vorne durchfliegen kann. Also eigentlich auch so den Weg frei zu machen, für egal was kommt, diesen Mut zu haben, durchzugehen. Und ich habe mir zum Beispiel kürzlich Mutsocken besticken lassen. Bei einem Sporthersteller kann man in Deutschland eben Socken bestellen und so die Initialien, eigentlich so für Tennis oder so wahrscheinlich gedacht, die Initialien draufsticken lassen, damit man seine Socken wiederfindet. Und da habe ich mir einfach das Wort Mut auf die Socken stricken lassen. Und das sind jetzt meine Mutsocken, die ich dann besonders anziehe, wenn der nächste Schritt viel Mut braucht. Und das finde ich sind so die kleinen Sachen, mit denen wir uns auch die Übergänge versüßen können oder sagen können, boah, scheiße, heute habe ich richtig Angst und jetzt ziehe ich halt meine Mutsocken an.
Echt coole Idee, super, super. Was ist das für ein Hersteller? Wo kann man das bestellen?
Falke Sportsocken.
Ah, cool, cool, wusste ich noch nicht. Ja, da kann man mal drüber nachdenken, was sollte auf meiner Socke stehen? Allein das ist ja schon interessant. Oder soll auf jeder Socke was anderes stehen? Ja. Mut, die andere Mut haben, dann machst du mal einen Schritt, Mut haben, Mut haben. Großartig. Ja.
Auch sich zu fragen, was brauche ich eigentlich? Ne? Welche Qualitäten, welche Kräfte? Könnte ja auch sein, ich schreibe mir das einfach auf den Unterarm oder wie auch immer. Aber eben zu gucken, was kann ich so für kleine Dinge im Alltag machen, die mir helfen, weiterzugehen oder auch mutig in dem Nichtwissen zu stehen. Und ich habe es im Buch geschrieben, Rilke schreibt das in Brief an einen jungen Dichter, Rainer-Maria Rilke, dieses die Fragen selbst zu lieben wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind oder wie verschlossene Stuben. Weil er sagt, wir können jetzt noch nicht die Antwort leben, wenn wir noch nicht an dem Punkt sind im Leben. Und dann geht es doch eher darum, die Fragen selbst zu lieben und in der Frage zu stehen, die Frage zu leben, um sich dann eines Tages in die Antwort hineinzuleben. Und ich finde, es passt sehr zum Thema Schwellenzeiten, es zu wagen, letztendlich in und mit der Frage zu stehen, ohne den Anspruch zu haben, direkt schon die Antwort zu wissen. Du hast es vorhin gesagt, es wird von uns gefordert, gleich diese Antworten zu haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer selber so wären. Wir sind es aber, glaube ich, sehr gewohnt und gefordert von außen. Und ich finde, Rilke zeigt aber auch so, hey, du musst nicht immer die Antwort haben. Und die Rauhnächte zum Beispiel erleben, finde ich, so einen Hype in den letzten 1-2 Jahren, was ja eigentlich so die Zeit zwischen den Jahren ist, die Orakelzeit, die Zeit, wo die Räder stillstehen sollen, wo es so um die Innenschau und das Lauschen aufs Neue geht. Und die sind aber, finde ich, in den letzten 1-2 Jahren auch so geworden, zieh noch hier eine Karte, mach noch die Übung, mach noch das, da, tak, tak, tak. Und sie sind so gefüllt geworden. Und eigentlich die Rauhnachtszeit entspricht auch so im Jahresrat gesehen dieser Zeit des Dazwischenstehens. Und sie ist eigentlich diese Einladung, und wir haben das eben so schön im Sprachgebrauch, die Zeit zwischen den Jahren, die es ja kalendarisch gar nicht gibt. Du hast den 31.12. und den 1.1. Aber wir sprechen von der Zeit zwischen den Jahren. Und sie ist auch wie definiert, ungefähr Weihnachten bis Heilige Drei Könige. Und dass das eigentlich auch wir als Sinnbild nehmen können für diese Zeit des Dazwischenstehens. Alte ist geendet, das Neue noch nicht da. Und es ist diese Zeit, die einlädt, wirklich zu lauschen und nach innen zu gehen.
Ja, das fand ich in deinem Buch auch total gut, dass du diese Nichtwissenszeit und die Fragen, die man hat, ansprichst und auch das innere Knarzen. Da würde ich auch gern bei diesen beiden Sachen noch ein bisschen bleiben. Und ich finde das auch spannend, dass du mit den Rauhnächten sagst, dass selbst die Zeit, die ja eigentlich das Angebot war, nur in die Ruhe zu gehen, in die Stille, in der Gemeinschaft in die Stille und all das, und zu gucken, was kommt aus uns selber heraus, ne, dann doch wieder so überladen wird. Und ich hatte jetzt gerade bei einem Sommerland-Festival, wo ganz viele Yoga-Angebote sind, hatte ich auch eine tolle Meditation mitgemacht. Und danach war ich ganz überrascht, lagen da auch noch Karten. Da habe ich gedacht, ist ja drollig, wäre jetzt gar nicht nötig gewesen. Aber ist ja so ein schönes Ritual und ich liebe auch Karten. Es gibt ja auch die verschiedensten Kartensets und ich finde das auch alles immer ganz spannend. Und konnte da nicht widerstehen und habe eine Karte gezogen. Und dann musste ich so breit grinsen, weil auf der Karte stand, es gibt nichts zu tun. Da habe ich gedacht, großartig. Mhm. Eigentlich hatte ich da eben das Gefühl, du bist gerade satt, du bist gerade fertig, es ist irgendwas in den Fluss gekommen. Mal gucken, ne? Also praktisch das, was du sagst, ich weiß es noch nicht, aber es fühlt sich gut an. Meine Frage ist noch nicht geklärt, aber das kann man mir manchmal noch nicht wissen, wie es schon geht. Und dann ziehe ich die Karte, es gibt nichts zu tun. Herrlich.
Ja, und ich glaube, oft versuchen wir noch irgendwas draufzusetzen oder schneller zu machen, obwohl wir vielleicht innerlich merken, eigentlich ist es gerade okay, es nicht zu wissen. Und eigentlich würde ich jetzt selber auch keine Lösung brauchen und lassen uns dann manchmal aber vielleicht ja irritieren oder bedrängen vom Außen. Und ich habe einfach auch schon viel erlebt, dass Menschen sagten, sie dachten, sie haben eine Depression, sie sind falsch, sie funktionieren nicht mehr. Und letztendlich waren sie in Anführungsstrichen nur in einer Schwellenzeit und hatten aber kein Wort für das, was mit ihnen passiert, weil sie nicht mehr funktioniert haben, weil sie sich plötzlich mehr Fragen über den Sinn des Lebens gestellt haben. Und diese Menschen haben oft gesagt, es ist so hilfreich, ein Wort zu haben für das, was mit mir passiert, wo ich gerade stehe, weil sie dadurch sich erst die Möglichkeit gegeben haben, wirklich in dieser Zeit zu verweilen. Für mich hat es auch damit zu tun, das Jahr wieder rund zu machen. Also wirklich auch den Winter, den inneren Winter wieder mit dazu zu nehmen. Wir haben es auch im Sprachgebrauch, die dunkle Nacht der Seele. Oder in der Heldenreise ist es die Begegnung mit dem Drachen, mit den eigenen Ängsten. Also das Jahr wieder rund zu machen und nicht nur zwischen Frühling, Sommer zu pendeln, immer machen, leisten, tun, alles tipptopp, alles super, sondern auch diese, du hast eben so von der Einladung gesprochen, die Einladung zur Vertiefung anzunehmen, die uns Herbst, Winter bieten. Frühling, Sommer als mehr nach außen gewandt im Tun, Herbst, Winter mehr wieder nach innen gehen. Und das aufs Leben übertragen heißt eben auch, zwischen hell und dunkel zu wandeln. Es gibt ein schönes Lied, Between Darkness and Light, I will always walk. Zwischen Dunkelheit und Licht werde ich immer wandeln. Und darin geht es auch darum, eben dieses Freude und Schmerz und dass alles ein heiliger Kreis ist, dass alles zusammengehört. Und das, finde ich, zeigt unser Jahresrat sehr schön, wenn wir es in diese vier Viertel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter aufteilen, dass jedes Viertel seine Berechtigung hat im Jahresverlauf wie auch im Leben. Und dass mein Anspruch oder mein Wunsch für mein Leben ist, am Ende des Lebens sagen zu können, ich habe so aus der Schale des Lebens getrunken. Ich habe wirklich alles mitgenommen und ich habe nicht versucht, die ganze Zeit, ja, zu versuchen, dass alles immer irgendwie super ist und den Rest weggedrängt und mich nachher vielleicht gefragt, was war denn eigentlich mit der Tiefe und mit dem wirklich Wichtigen? Und ich glaube, das hat mich meine eigene Arbeit früh gelehrt. Ich bin mit 23 gestartet mit der Coaching-Arbeit und hatte einfach sehr früh viele Menschen bei mir sitzen, die gesagt haben, ich habe jetzt das Haus, den Mann, den Hund, das Kind, den Motorradführerschein und ich bin trotzdem nicht glücklich. Also dieses alles haben, aber etwas fehlt. Ursula Sigetzi, die eine Form des europäischen, also sie nennt es europäisches Jahres- oder Lebensrad entwickelt hat. Es gibt ja viele so Räder mit Jahreszeiten in allen möglichen Kulturen, auch im Schamanischen zum Beispiel, mit den vier Schilde. Ursula hat ganz bewusst den Winter nach unten gestellt, weil man findet, wenn man sich verschiedene Jahresräder anguckt, manchmal auch den Sommer, manchmal den Herbst unten. Und sie sagt in ihrem Buch Kompass des Lebens, was wenn der Winter unsere Basis ist, also wenn nicht der Sommer unsere Basis ist, im Sinne von, du hast den Partner, Partnerin, das Haus, tschakka tschakka, so alles läuft und dann kann das Leben losgehen, was wir ja oft so als inneres Bild oder Anspruch haben, sondern was, wenn die leeren Hände der Beginn sind. Und ich habe das im Buch recht ausführlich noch ausgeführt, dieses, dass ja letztendlich das Baby nicht auf dem Mutterleib wächst, sondern in der Dunkelheit im Bauch der Mutter, wie die meisten Samen unter der Erde keimen. Und wir meinen so oft, das Neue beginnt erst im nächsten Frühling, aber die Vorbereitungszeit, dieses Entscheiden, mit was gehe ich weiter, welche Samen will ich eigentlich säen, will ich jetzt Tomaten oder Ringelblumen oder Gerbera oder was auch immer haben, das geschieht ja vorher, das geschieht im Inneren. Und eigentlich beginnt alles, neue Beziehung, neuer Job, jedes Projekt beginnt im Inneren mit einer Idee, die wir haben, mit einer Regung, einer Sehnsucht im Herzen, mit einer Idee im Kopf. All das fängt ja im Dunkeln sozusagen an. Und das gibt, finde ich, auch nochmal einen anderen Blick auf diese Zeit des Winters oder diese Phase 3 des Dazwischenstehens, weil wir sagen können, hier beginnt eigentlich alles. Das ist keine unnütze Zeit. Das ist die Zeit der Vorbereitung, aus der nachher später unser neues Leben entsteht.
Ja, das sind nochmal deutliche Bilder, die du da gibst. Also ich liebe ja Bilder, weil die oft so klar sind, ne, mit dem Mutterleib und dem Samenkorn. Mir ist dabei auch nochmal, ich arbeite ja mit der traditionellen chinesischen Medizin, auch die fünf Wandlungsphasen ist, wenn man sich den Kreis betrachtet, ist der Winter unten. Und was ich bei diesem Wintersymbol auch immer schön finde, das finde ich passt da gerade auch nochmal gut hin, was auch nochmal die Stille und die Ruhe so positiv zeigt, wenn man sie denn erreicht, weil zum Winter gehört das Wasser, so jetzt bei den fünf Elementen. Und wenn das Wasser aufgewühlt ist, kann ich nicht auf den Grund des Sees schauen. Aber wenn das Wasser ruhig ist, dann kann ich bis nach unten gucken. Also kann er sehen, was ist denn da unten und was ist da bei mir in der Tiefe eigentlich los?
Da steht im Buch als Geschichte drin. Die gefällt mir so gut, die Geschichte. Ich habe sie nur mal irgendwo gehört. Die Frau, die rennt und rennt und rennt auf der Suche nach einer Lösung oder nach einer Antwort. Und die Frau findet diese Lösung oder Antwort für ihr Leben aber nicht. Kann man genauso mit einem Mann erzählen, die Geschichte ist ganz egal. Und irgendwann setzt sich die Frau an eine Kreuzung hin, völlig erschöpft und sagt, boah, ich finde einfach nicht die Lösung. Und dann stolpert die Lösung plötzlich über die Frau und sagt, Mensch, endlich bleibst du mal sitzen. Ich versuche die ganze Zeit, dich einzuholen, aber du bist einfach so schnell, ich komme nicht hinterher.
Ja, das ist großartig.
Finde ich genau das, was so oft passiert. Als ich mich selbstständig gemacht habe, 2012, kam ich aus dem Studium, hatte eigentlich geplant, den Masterstudiengang zu machen und hatte Selbstständigkeit gar nicht auf dem Schirm. Es hat sich dann aber gezeigt, okay, es ist es nicht mit der Festanstellung im geografischen Bereich. Ich wusste aber nicht, was ist es sonst. Und dann habe ich gesucht, gemacht, getan im Außen, Praktika, Auslandsaufenthalt, Sprachkurs und so weiter. Und immer nur mehr gewusst, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Es hat aber erst diese Zeit der Stille und Ruhe gebraucht, als ich nach einem Kurs, den ich damals geleitet habe, kreatives Schreiben und Stille, hier auf der Rigi in der Schweiz, auf dem Berg, habe ich damals dort gesessen und plötzlich Stift und Papier genommen und aufgeschrieben, was ich machen werde. Und da stand eben, ich werde Schreibwerkstätten leiten, die Website wird handgeschrieben.de heißen, so hieß sie am Anfang. Ich werde Postkarten rausgeben, Buch schreiben und so weiter. Und all die Antworten waren da, die ich vorher aber überhaupt nicht im Kopf hatte. Das war null auf meinem Plan. Und letztendlich bin ich heimgefahren und habe all das umgesetzt. Und das war damals der Beginn meiner Selbstständigkeit. Und die Antworten kamen aber erst, als ich nicht mehr total im Kopf war und gesucht, gemacht, getan habe, sondern eigentlich den Fokus woanders drauf hatte. Und wir kennen das alle, wenn die Ideen unter der Dusche kommen oder auf dem Klo oder sonst wo. Das ist genau dieser Moment. Und ich glaube, das ist die große Krux, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen und das Gefühl haben, ich muss doch sofort eine Lösung finden, in dem Moment nicht noch mehr zu hirnen und zu machen und zu tun, sondern eigentlich alles zu nutzen, was uns aus dem Kopf in den Moment bringt. Und das können dann Zeiten in der Natur, Rituale, Kreatives sein oder auch wahrscheinlich wie das, was du nutzt, Silvia, das Lachen, der Körper, die Bewegung, solche Dinge.
Ja, auf jeden Fall, weil das verbindet uns immer mit all unseren Anteilen und bringt uns immer ins Hier und Jetzt und nicht in irgendwelche alten Ängste, neuen Ängste. Das schmeißt einen ja sonst hin und her. Ich gebe gerne das Bild von diesem Schüttelglas, dass man sich dann so fühlt wie in so einem Schüttelglas, weißt du, wo der Schnee dann so fällt, ne? Und sich da immer wieder so anhält. Das ist ganz wichtig. Das bringt einen so durcheinander, da gibt es keine klare Lösung mehr. Das ist dann der aufgewühlte See. Wie soll ich da was sehen, ne? Genau, ja. Ja, ich würde gerne noch mal zu dieser Nichtwissenszeit und dem inneren Knarzen zurückkommen. Das war für mich noch mal eines der wesentlichen Punkte in deinem Buch, die für mich noch mal neu waren. So wirklich diese Zwischenzeit, dieses, wo man schon sowas spürt, aber noch nicht richtig weiß und das eben auch in Anführungsstriche aushält. Du hast so schön gesagt, manche denken dann, oh je, jetzt kriege ich eine Depression, jetzt wird's ganz schlimm, muss ich mir ganz schnell Hilfe holen, ich will da raus. Also um da auch noch gewisse Ängste zu nehmen, weil das eben was ganz Natürliches ist. Und ich glaube, der Bereich ist noch einer, der für viele noch unbeleuchtet ist, den man sich noch mal ein bisschen genauer angucken kann. Magst du noch mal was dazu sagen?
Was hättest du denn gerne speziell noch? Ich finde, es ist so ein großer Bereich. Ich habe manches schon erzählt. Was ist so der Punkt, wo du das Gefühl hast oder sagen würdest, das fandest du besonders interessant oder das hättest du gerne, dass ich das jetzt den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg gebe?
Ja, ist eine gute Frage. Was ist denn meine Frage?
Was interessiert dich denn daran, Silvia?
Ja, was ist das? Was
Weil das ist ja auch für alle anderen interessant.
Ja, das ist immer die Geschichte. Ich bin ja auch so eine Aufspürerin von Fragen. Das war schon immer so. Vielleicht dieser Teil, wo man schon irgendwo spürt, da passt was nicht. Dem aber noch nicht so, dem inneren Gefühl noch nicht so glaubt, weil eigentlich nach außen ist ja alles noch okay, ne, dass man noch weitermacht. Mhm. Oder wie du vorhin gesagt hast, muss man immer gestupst werden oder wann macht man es aus sich selber heraus? So dieses Wahrnehmen von inneren Meldungen vielleicht. Oder also ich springe auch zwischen diesen beiden Begriffen hin und her, die du genannt hast. Einmal das innere Knarzen. Vielleicht kannst du das nochmal eher beschreiben. Das also, Nichtwissen, das hatten wir eben schon mal mehr im Fokus, aber es gehört für mich schon auch so zusammen. Aber das Knarzen, vielleicht nochmal das Knarzen.
Was für mich jetzt eigentlich drinsteckt in dem, was du gerade erzählt hast, das war jetzt quasi das, was ich als Phase 1 definiere oder noch vor der Schwellenzeit, das Knarzen. Und dieses Dazwischenstehen eher so diese Phase 3, Nichtwissen. Was da aber drüber steht, finde ich, über dem, was du gerade benannt hast, auch mit den inneren Impulsen, ist für mich eigentlich so das Thema innere Stimme, innere Führung. Nämlich auch die Frage, was weist mir denn eigentlich den Weg in diesen Zeiten? Und wenn wir so ein Knarzen wahrnehmen oder so ein Gefühl von irgendwie läuft es nicht mehr rund, aber ich sollte mich doch nicht so haben. Ich habe doch jetzt hier 20 Jahre gearbeitet. Was habe ich denn plötzlich? Oder meine Wahrnehmung stimmt nicht. Dann zweifeln wir ja oft an dieser inneren Stimme oder an diesem, was wir wahrnehmen. Und ich finde, in der Schwellenzeit, gerade wenn es jetzt zum Beispiel ist, dass es erstmal innerlich beginnt, also wenn ja jemand gestorben ist, kannst du nachweisen, okay, da ist jemand tot, ich habe eine Erlaubnis zu trauern und durch eine Schwellenzeit zu gehen. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein Kinderwunsch sich nicht erfüllt, eine Vision im Leben, etwas, was ich mir gewünscht habe, was nicht geworden ist, dann gibt's ja im Draußen wie keine Beweise. Dann habe ich vielleicht dieses Gefühl von irgendwas stimmt nicht mehr, aber ich kann das irgendwie nicht belegen. Und da erstmal auch mir zu erlauben, aha, auch das kann eine Schwellenzeit einläuten oder sein. Es muss nicht das im Draußen sein, es kann auch die Wandlung im Innen sein. Und ich glaube vor allem wieder auch sich selber zu trauen. Also dass auch wenn alle sagen, vielleicht von außen, ich erlebe das oft im Coaching, dass jemand gesagt kriegt, du hast doch so ein super Leben, jetzt hast du doch dies, das und das. Und derjenige sagt aber, ja, aber für mich stimmt es nicht mehr. Ich dachte, das wäre das, was ich will im Leben, aber ich merke, es passt nicht mehr. Also diesem Knarzen zu trauen und gerade auch, wenn wir so anfangen, diese Regungen wahrzunehmen, das wäre jetzt so Phase 3 und 4, wir stehen dazwischen und wir kommen langsam dahin, so erste Ahnungen wahrzunehmen, in welche Richtung geht's weiter. Da auch zu gucken, ich sag mal, die kleinen Pflänzchen zu schützen. Also wenn ich so eine Idee kriege oder so eine Regung von, in die Richtung könnte es weitergehen, nicht direkt jedem davon zu erzählen, weil die meisten Leute leider uns auf den Pflänzchen rumtrampeln, häufig aus den eigenen Ängsten heraus. Also wenn ich jetzt sage, ich habe vorher lange am Bodensee gewohnt, ich gehe in die Schweiz und alle sagen, oh Gott, wie soll das gehen? Und kriegst eine Aufenthaltsbewilligung, wie machst du das finanziell, was machst du mit dem Job und so weiter. Und das ruft natürlich die eigenen Ängste auf den Plan. Und da finde ich es gut, auch wie die Natur es wieder macht. Sie wächst, wenn die Bedingungen stimmen, also Sonne, Regen im Ausgleich sind. Sie hält aber auch inne, wenn der Frost ist. Und so auch unsere neuen Pflänzchen zu hüten, vor allem wenn wir mit der inneren Stimme oder der inneren Führung, die kommt auch im Buch drin vor noch nicht so vertraut sind. Also wenn wir vielleicht an unseren Regungen, sei das jetzt am Knarzen oder auch an den Lösungen für den neuen Weg, erst noch zweifeln. Da erstmal das in uns zu hüten, zu wässern, zu stärken, also jetzt im sinnbildlich mit Sonne und Regen und auch Menschen davon zu erzählen, wo wir wissen, die unterstützen uns, die stärken uns. Und so ist es, finde ich, vor allem auch dieses, wenn wir in die Stille gehen, wenn wir uns Zeit nehmen, nach innen zu lauschen, dann können wir diese innere Stimme, die uns den Weg weist, wieder wahrnehmen, die sich so von der, ich nenne sie gerne die Bratpfannenstimme, unterscheidet, die uns immer so eins draufhaut. So, hast du immer noch keine Lösung. Jetzt müssen wir mal langsam wissen, wie es weitergeht. Du bist ja sowieso ein Loser, Sabrina. Also war ja klar, alle anderen hätten das viel schneller gemacht. Also diese Stimme, die ja oft von Gesellschaft oder Familie so internalisiert ist, das, was wir immer gehört haben, haben wir zu unserem eigenen gemacht, zum inneren Kritiker und hauen uns da immer wieder selber auf die Rübe. Während wir vielleicht eigentlich gerade unser Mitgefühl brauchen, weil es uns echt scheiße geht, hauen wir uns ja meist noch drauf und sagen, ja, guck mal, bei den anderen läuft alles super, aber du hast wieder nicht hingekriegt. das ist nicht die innere Stimme oder innere Führung, die ich meine. Wir haben natürlich viele Stimmen in uns. Und mit innerer Führung meine ich aber diese Stimme, die oft in der Stille auftaucht und ganz klar sagt, melde dich zu dem Kurs an, bieg mal rechts ab, wo wir einfach so leise Regungen kriegen, die uns nicht so polternd in eine Richtung schubsen, sondern die eher so ganz klar, aber auch eben klar und bestimmt sind und sagen, hier geht's lang. Und ich finde, das können wir erst weiter wahrnehmen, wenn wir mehr in Ruhe kommen und wenn auch diese Bratpfannenstimme leiser wird in uns.
Ja, super. Ja, du hast meine Frage super beantwortet. Genau dieses Knarzen, was eben noch nichts Großes ist und wo es eben, wie du sagst, keine Beweise gibt, wie wenn jemand verstorben ist. Es gibt da was und man nimmt es selber noch nicht so ernst, weil es ist da noch nichts Großes, Sichtbares und doch will es gehört werden. Genau das war das nochmal, was mir wichtig war.
Es ist vielleicht wie so einem Riss in einem Haus. Wir entdecken vielleicht einen Riss in dem Haus, in dem wir wohnen. Es kann sein, wir ignorieren den lang und irgendwann fällt das Ding vielleicht wirklich in sich zusammen. Oder wir nehmen den Riss ernst und sagen, okay, da verändert sich was. Ich beobachte das mal. Ich weiß noch nicht, muss ich jetzt die Statik prüfen lassen? Muss ich den Riss reparieren lassen? Muss ich das Haus abreißen? Ich habe es aber im Blick und ich werde bemerken, wann ist der Punkt, etwas zu tun oder überprüfen zu lassen. Und das können wir auch aufs Leben übertragen. Die Risse, die wir bemerken, nicht zu ignorieren, sondern sie ernst zu nehmen. Also wenn ich merke, zum Beispiel in meiner Arbeit verändert sich was, muss ich nicht sofort alles über den Haufen werfen. Aber ich kann registrieren, okay, irgendwas verändert sich und ich habe es auf dem Schirm. Ich beobachte es, um im rechten Moment zu handeln. Und da kommt es eigentlich ins Spiel, ehe ich vom Leben geschubst werde. Also dass ich auch selber dann eine Veränderung initiieren kann. Im Jahresrat wäre das so der 1.8. Schnitterinnenfest. Ich setze den Schnitt für das, was dem Leben nicht mehr dient. Ich schneide das Korn und die Kräuter, sodass etwas Neues entstehen kann, dass zwar das Korn stirbt, aber ich daraus zum Beispiel Brot backen kann, dass die Kräuter geschnitten werden und ich sie für Tee weiterverarbeiten kann und so weiter. Also ich schneide das, was nicht mehr dient, damit etwas anderes weiterleben kann. Und das lässt sich eben sinnbildlich auch sehr gut aufs Leben übertragen, indem ich mich immer wieder frage, was in meinem Leben dient mir noch? Und was hat eigentlich ausgedient? Es geht nicht darum, alles zu kappen, sondern eben diese feinen Risse im eigenen Haus, im eigenen Lebenshaus oder in verschiedenen Lebensbereichen mitzubekommen und sie nicht zu ignorieren. Weil sonst haut es uns eben nachher manchmal das Haus dann einfach auf den Kopf und wir sagen, habe ich nicht gesehen, obwohl wir es eigentlich vielleicht schon länger geahnt haben und noch hätten sanfter dadurch gehen können.
Ja, und das hat ja auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ne? Also das ist das, was, glaube ich, manche auch scheuen. Weil wenn ich das sehe, dann gilt es ja auch letztendlich zu handeln. Und wenn es nur ist, ich beobachte. Ist ja auch ein Tun. Und nicht die Augen davor zu verschließen oder Kopf in den Sand stecken und sagen, wird schon gut gehen, alles gut.
Ja, es hat ja eine Frau im Buch beschrieben, es hat so Erfahrungsberichte drin, wo über dem Erfahrungsbericht steht, ein Magengeschwür hätte nicht gereicht. Sie hatte mit einer Freundin ein Startup gegründet, aber irgendwie nachher gemerkt, das ist es doch nicht, hat sich aber nicht getraut, das Geld da wieder rauszunehmen und wollte eigentlich auch schon länger in eine andere Stadt ziehen, wollte aber die Eltern nicht im Stich oder alleine lassen. Und dann wurde sie im Krankenhaus eingeliefert mit Darmverschluss und es kam eben raus, sie hatte Darmkrebs. Und sie hat im Nachhinein gesagt, das steht im Buch als Geschichte eben, ein Magengeschwür hätte nicht gereicht, damit sie die Veränderung einläutet, damit sie nicht mehr ignoriert, was sie als Knarzen so lange schon wahrgenommen hat, dass der Ort nicht mehr passt vom Wohnen und das mit der Firma auch nicht. Und sie sagt, sie hat diesen Krebs gebraucht, um den Strich zu ziehen, weil sie so gemerkt hat, ey, wenn ich da gestorben wäre, wären die anderen immer noch da. Die Eltern würden ihr Leben leben, die eine Firma würde irgendwie weiterlaufen, aber sie wäre nicht mehr da. Und das hat ihr erst die Möglichkeit gegeben zu sagen, ich nehme das Geld raus, ich ziehe in die andere Stadt, ich fange neu an. Und dass das nicht passieren muss, dass wir immer wieder erst auf der Klippe stehen und geschubst werden, finde ich, ist es so wesentlich, mehr über diese Wandlungszeiten und Schwellenzeiten zu lernen, um dann bewusster zu entscheiden, früher zu gehen und früher den Schnitt zu setzen. Und das ist manchmal so viel schwieriger, den Schnitt zu setzen, wenn noch Sachen gut sind, als wenn alles scheiße ist oder du schon auf der Klippe stehst und nichts mehr zu verlieren hast. Ich finde es oft viel schwieriger. Ich habe es jetzt beim Umzug gemerkt. Die alte Wohnung hat mir super gefallen und es war so viel schwieriger zu gehen in einem Moment, wo ich noch nicht wusste, muss ich jetzt gehen, muss ich nicht gehen. Ich wusste, das Haus wird verkauft, aber nicht, müssen wir raus oder nicht. Es war viel schwieriger zu gehen in diesem es noch nicht wissen, als wenn ich schon die Kündigung gehabt hätte. Ich glaube, wir warten aber sehr oft, bis wir quasi die Kündigung, die Trennung oder was auch immer oder die Diagnose in der Hand haben. Für mich war es so, aus einem gemachten Nest zu springen, ohne zu wissen, was kommt. Und gleichzeitig war es aber gut, es zu tun, weil ich dadurch halt nicht so den Druck hatte und nicht geschubst werde. Aber ich habe nochmal selber gemerkt, wie viel schwieriger es ist, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich gehe jetzt, auch wenn es noch nicht so sehr von hinten drängt, und ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln und für den nächsten Schritt oder Schnitt.
Ja, das kann ich direkt nachvollziehen. Und ich glaube, da ist es auch von ganz großer Bedeutung, dass wir wirklich so stimmig mit uns selber dann sind und uns nicht beeinflussen lassen von den Stimmen ringsherum, die dann ja wieder sagen, wie kannst du da weggehen, das ist doch noch schön, oder die Beziehung, ja wieso, der ist doch so ein toller Typ und der macht doch das und das alles für dich. Ja, wenn was nicht mehr richtig für einen stimmt, dann stimmt es für einen nicht mehr richtig. Die anderen müssen das ja nicht leben und die können es ja gar nicht so erleben. Jeder empfindet ja alles wieder ganz anders. Und sich da nicht so verunsichern zu lassen, ne? Das ist auch eine große Kunst. Dazu habe ich auch gerade eine Idee mit einer Übung, die finde ich da ganz schön. Und zwar ist das eigentlich eine Übung vom Sorgenkarussell, aber ich würde es jetzt umwandeln in diese ganzen Stimmen, die man da so hört. Man kann sich eine Kurbel an den Kopf setzen und dann symbolisch die andere Hand wie so ein Becher unter den Mund. Und dann kurbeln wir mal diese ganzen störenden Stimmen, die alle sagen, ach, ist doch super, ach, warum willst du das denn jetzt anders? Und ja, meine Güte, halt doch mal durch und bist ja gar nicht belastbar. Oder ach, weiß der Geier, was wir alles für Sätze kennen. Die Möller noch mal alle schön durch und kichern dabei. Ja? Ah, da kann man ganz schön möllern, ne? Da fällt einem viel ein. So unbewusst fällt einem das alles ein. Dann finde ich das ganz schön, das habe ich in meinem Leben mittlerweile auch gelernt, das nicht weghaben wollen. Also wir schütten es jetzt hier nicht in Ausguss und spülen es runter, sondern ich glaube immer mehr an die Transformation, dass wir all dieses, was nicht so dolle ist, wandeln. Dass wir es jetzt auf ein Stück Erde schütten, so wie Dünger, den ganzen gemöllerten Kram. Dann nehmen wir unser Gießkännchen mit Lachwasser und gießen das Ganze. Und daraus erwachsen nämlich unsere ganzen wunderbaren Erkenntnisse, die wir dann ernten dürfen, wenn wir diese wunderbaren Schritte gegangen sind. Dann können wir dann auf einmal zugucken, ne? Wie da die Blümchen rauswachsen oder was auch immer, welche Erkenntnisse. Gut, ich merke richtig, wie ich gut durchatmen kann, wenn man diesen Schritt so macht. Ne?
Ja, auch das Bildhafte hat mir jetzt so gut gefallen. Wo du es gerade erklärt hast, konnte ich richtig so mir vorstellen, wie so flop, flop, flop diese Sätze so aus dem Mund rausfallen und wie sie dann auf die Erde kommen und eben was Neues draus erwecken.
Ja, und man auch selber diese Sätze nicht mehr benutzt. Ne? Man erwischt sich ja manchmal dabei, dass man dann auch Sachen sagt, weil sie so konditioniert und so vertraut sind, die man eigentlich gar nicht mehr denken, geschweige sagen möchte. Ja. Dann kann man das wirklich auf die Art und Weise mal seinem Gehirn beibringen. Guck mal, es geht auch so. Ne? So umtrainieren, umprogrammieren. Ja, und was ich auch noch gerne machen möchte als Übung, da hast du mich mit dem Kompass inspiriert. Stellt euch doch mal bitte, du und die HörerInnen vor, ihr habt in der Hand einen Kompass, ne, so dieses runde Ding oder wie auch immer. Manche haben ja auch ein Handy, einen Kompass, ganz egal. Und der, durch diese Stimmen, der führt uns ja in die Irre. Dann stellen wir uns mal vor, wir laufen wie diese aufgescheuchte Frau, von der du erzählt hast. Ne? Dann führt der Kompass uns mal nach links, dann machen wir dann rennen wir nach rechts. Da wieder, wir rennen rum wie verrückt, weil jede Stimme sagt wieder, mach's doch so. Und dann bleiben wir irgendwann stehen und machen hihihi und die Kompassnadel zittert wie verrückt, weil sie nicht mehr weiß, wohin. Und dann legen wir den Kompass zur Seite, nehmen unsere Hände aufs Herz, atmen tief durch und machen Einkehr zu uns selber, zu unserem inneren Kompass. Wo soll's denn hingehen? Und wenn wir es nicht sofort wissen, haben wir die tollen Tools, die du uns so schön erklärt hast. Wir haben unsere Fragen lieb. Also diese Vorstellung, die finde ich auch ganz grandios, dass wir nicht immer denken, meine Güte, schon wieder an der Frage. Und ich habe sie noch nicht beantwortet. Und oh Gott, dieses Thema Fragen. Also ich habe immer viel Fragen gehabt. Ich habe viel gefragt, wo andere sich nicht getraut haben zu fragen. Und in einer Ausbildung habe ich irgendwann mal bitterlich geweint, weil ich gedacht habe, ich bin nur die Doofe. Alle fragen nicht, aber ich. Und dann waren alle völlig irritiert und haben gesagt, ist so gut, dass du fragst, weil A, würde ich mich nicht trauen oder ich wüsste gar nicht, wie ich fragen soll. Also auch so den Umgang mit Fragen, ich finde, die sind auch oft so negativ besetzt. Wenn man fragt, dann outet man sich als Nichtwissen, dann ist man blöd. Ich habe mal so einen Spruch in der Praxis hingeklebt, als wir zu mehreren gearbeitet haben, lieber einmal kurz dumm und fragen, als für immer blöd. Ja, ist doch so, ne?
Ja, und Fragen, finde ich, öffnen auch Türen. Also ich liebe Fragen. Es gibt ein Buch, das heißt Fragen, die wie Küsse schmecken. So eine Frage kann ich doch wirklich auf den Grund der Seele, würde ich sagen, führen. Wenn du wirklich einer Frage nachgehst und es wirklich, wie Rilke gesagt hat, mit der Frage zu leben und sich in die Antwort hineinzuleben. Ich finde, es kriegt eine ganz andere Dynamik, ja, wenn ich wirklich mal mit der Frage bin oder sie mir auch wirklich aufschreibe oder ein paar Wochen mitnehme, was daraus erwächst, statt immer zu meinen, ich muss jetzt die Antwort wie so ein Antwortautomat direkt haben.
Ja, das finde ich auch ein schönes Bild, da hineinleben, dass man sich auch die Zeit nimmt, dass es entstehen kann, dass es wachsen kann.
Es ist ja, wie du gerade es in dem Bild hattest, mit dem, was wir gesät haben, gerade in der Lachübung, dass alles wertvolle Zeit braucht zum Entstehen. Und wir wollen ja immer so schnell die Antwort und die Lösung, weil es so unangenehm oft ist, dazwischen zu stehen. Und dass aber letztendlich, wenn es wirklich ein gereiftes Weitergehen sein soll, etwas, was uns auch lang im Leben weiterträgt, die Dinge Zeit brauchen. So wie wir auch nicht das Samenkorn reintun und morgen irgendwie den Apfel ernten. Auch da, es braucht die Zeit. Und ich glaube, wir haben vielleicht auch ein bisschen verlernt, geduldig zu sein oder den Dingen Zeit zu geben, weil wir in so einer Sofortgesellschaft leben, ein Klick und morgen da, und das halt nicht der Fall ist mit den wesentlichen Dingen. Baby ist nicht morgen da, die Beziehung ist nicht morgen, 30 Jahre schon super. Es braucht Zeit, unser eigenes Heranreifen braucht Zeit. Und da vielleicht auch liebevoller mit uns zu sein oder gnädiger und uns diese Zeit, die auch die Natur sich für alles nimmt, zuzugestehen.
Ja, mir hat auch mal ein Spruch gut geholfen, den kennst du bestimmt auch. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das hat mir meine Freundin gesagt. Zu der Zeit habe ich den noch nirgends mal gehört und gelesen und dachte nur, wie cool ist das denn? Ja. Ja klar, wenn ich dran ziehe, reiße ich es ja eher raus. Ne? Ja. Finde ich auch sehr deutlich.
Und ne? Ich finde, daneben stellen kann man auch noch dieses, der Frühling kommt von alleine. So einerseits, ich muss nicht daran ziehen, damit der Frühling kommt. Ich muss auch nicht das Gras nach dem Winter von unten anschieben, damit es rauskommt. Es kommt aber auch nicht schneller, wenn ich ziehe. Und das eine ist, finde ich, dieses, okay, ich kann es nicht schneller machen, aber andererseits eben auch, wenn ich durch die Schwellenzeit durch bin, ich muss nicht den nächsten Frühling machen. Indem ich durch die Gefühle gehe, durch den tiefsten Punkt, durch das Nichtwissen, kommen die Antworten von alleine. Wir laufen ja nicht alle im Februar draußen rum und schieben das Gras von unten an. Das kommt ja von alleine, wenn die Zeit reif ist, wenn die Bedingungen stimmen, wenn es wärmer ist. Und so ist es auch mit dem Leben. Wenn die Bedingungen in uns stimmen, wenn wir an dem Punkt sind, dass das Neue wachsen kann, kommt es von alleine. Und das ist, finde ich, auch eine große Erleichterung, dass wir nicht alles selber machen müssen, sondern da auch uns dem Leben hingeben können und im Vertrauen vom Leben lernen können, die Dinge in ihrer eigenen Zeit zu vergehen zu lassen, wenn sie enden, aber auch eben neu entstehen zu lassen, wenn sie kommen.
Ja, da ist das Wort mit dem großen G davor so wichtig. So nenne ich es immer, das Wort mit dem großen G davor. Die Geduld. Und die ist so schwierig. Das ist meine größte Übung, die Geduld.
Ja.
Eine wunderschöne Lach-Yoga-Übung dazu. Da möchte ich dich auch dazu einladen und die HörerInnen. Faltet doch mal bitte eure Hände. Das ist übrigens auch sowas, was ich mal gesagt bekommen habe zu dem Händefalten. Das ist nicht nur jetzt eine religiöse Geste oder so, sondern wenn ihr beide Hände zusammennehmt, dann können die beiden Hände gar nichts anderes mehr tun. Ja, dann ist man gesammelt. Einmal so ist der geschlossene Kreis, der Energiekreis, ne, ist geschlossen. Und die Hände können sich nur gegenseitig halten. Das ist schon mal eine gute Sache. Kann man sich gar nicht groß ablenken. Und dann drehen wir die Däumchen umeinander. La 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 la, juhu, la 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 la. Die Geduldübung. Ich drehe die Däumchen so lange, ja, bis ich einen neuen Gedanken habe, bis ich mich wieder beruhigt habe. Oder was auch immer, warum wir das machen, dass wir irgendwo warten und wissen, oh Mensch, beim Arzt vielleicht, Gott, wie lange dauert es noch? Und ich höre immer die genervten Stimmen, wo ich denke, ja Leute, es dauert trotzdem, auch wenn ihr als alle hier durchdreht. Kann man sich hinsetzen, mal die Däumchen drehen. Simple Sache. Oder man kann die Unterarme umeinander drehen, wie beim Arthrose-Ex, und die Hände fliegen lassen. Ich glaube, das habe ich auch in deinem Buch gelesen. Kann das sein? Sobald man was mit den Händen tut, dann...
Ah ja, doch, doch. Ich dachte, nur Arthrose-Ex ist drin.
Ja, aber es hat mich dann an diese Übung vom
Arthrose-Ex genau
erinnert. Ne? Also Arme, die kurbeln umeinander und die Hände fliegen. Und dann auch mal die Richtung wechseln. Ne? Immer schön mit hahaha, hihihi. Zum einen macht das gute Laune, zum anderen wissen wir atmen. Und fließende Atmen ist allemal ja auch immer wichtig und heilsam. Ja, wenn man was mit den Händen tut oder eben nicht tut, wie bei dem Händefalten, obwohl das ist ja auch ein Tun, um nichts zu tun, dass man immer dann in der Gegenwart ist. Und das ist ja auch ganz wichtig, uns immer wieder in die Gegenwart zu bringen.
Es kann sowas sein wie Brot backen, es kann sein Wäsche ausfringen, also etwas mit den Händen zu machen, etwas mit Ton zu gestalten, dass die Hände eine Möglichkeit haben oder in der Erde zu wühlen, sich zu bewegen, dass dieser Bewegungsdrang einfach irgendwo Ausdruck findet, in welcher Form auch immer, und dass dadurch auch wieder mehr Ruhe einkehren kann.
Ja, dazu fällt mir auch noch ein wunderbares Mudra ein, das liebe ich sehr. Das heißt, das Blatt wendet sich. Es passt ja zu der Schwellenzeit und Wandelzeit. Das Blatt wendet sich. Da geht es so, dass man die beiden Daumenkuppen aufeinander setzt, sodass eine Hand oben ist, die andere unten. Die Daumen stehen senkrecht aufeinander. Ja, kriegst du das hin? Weißt du wie?
Ja.
So. Und dann drehen die Hände. Also die Daumenkuppen bleiben immer im Kontakt. Jetzt ist praktisch die andere Hand oben und der andere Daumen. Ne, also wenn ich jetzt meinen linken Daumen oben habe, ist der rechte unten. Und wenn ich jetzt die Hände drehe, über die Daumenkuppen, ist jetzt die rechte Hand, der rechte Daumen oben und linke Hand, linker Daumen unten.
Und lässt du die Hände offen, Silvia?
Die Hände sind ganz leicht geöffnet, genau. Ja, gut, dass du fragst. Also keine Faust, ganz entspannt. Das ist eine ganz entspannte Haltung. Und auch die Daumen sind nur im Kontakt. Also nicht ganz dolle drücken, sondern die bleiben in leichtem Kontakt. Das geht hin und her, deshalb das Blatt wendet sich. Ne, einmal ist das Blatt oben, einmal unten. Und dann ist ja eine Lach-Yoga-Übung, da machen wir mit der Vorstellung, wird es so oder wird es so. Das Gute ist dabei, durch diese Bewegung schalten wir immer beide Hirnhälften. Das heißt, die Intuition und die Ratio, der Verstand und das Gefühl, das wird immer gekoppelt, immer hin und her, weil wir entscheiden ja einmal so und einmal so. Einmal über den Verstand, einmal über Emotionen. Und ich würde keines von beiden jetzt sagen, das ist wertvoller, das andere ist wertvoller. Wir sind Menschen, wir brauchen beides. Mal hilft uns mehr der Impuls, mal hilft uns mehr der Impuls. Und mit diesem Mudra können wir die Hirnhälften schalten. Ja, und dann kriegen wir irgendwann mal die Antwort. Wir bewegen uns in die Antwort hinein. sehr schön. Und bei all dem ist es ja so wichtig, dass wir mit uns liebevoll sind, ne, uns nicht beschimpfen, meine Güte, warum weißt du es noch immer nicht, wie es geht? Oder jetzt machst du es ja schon wieder so. Geduldig mit uns selber auch sein. Und dazu würde ich gerne noch mit euch, mit dir das Herz auftanken. Ich werde die Hände wie so eine Herzform machen, diese Formation der Hände vor unser Herz legen, gut einatmen und ausatmen. Und beim Einatmen können wir uns vorstellen, wir atmen Liebe ein. Liebevolle Gedanken. Wir atmen Zuversicht ein. Vertrauen. Was magst du noch einatmen?
Ach, die Zuversicht kommt mir jetzt nochmal. Ich finde, die ist so essentiell.
Ja, dann atmen wir die nochmal ein. Genau, essentiell. Wir atmen sie nochmal ein. Und dann schmeißen wir die Arme hoch und verstreuen von all dem, was wir eingeatmet haben, konfettimäßig noch in die Welt und über uns selber. Alles nochmal streuen wir aus. Und es rieselt, kann man wieder die Fingerkuppen so über uns rieseln lassen. Ah, die Zuversicht, das Vertrauen. Ach, alles rieselt über uns und in uns. Ach, wunderbar. Dann können wir auch noch eine Übung machen, wenn uns alles so überkommt, wo wir denken, meine Güte, ich will es eigentlich hinter mir lassen, dass wir einen Kreis mit den Armen machen und sagen, das ist die Welt. Dann nehmen wir die Hände auf unser Brustbein, das bin ich. Und dann rütteln und schütteln wir uns und sagen, alles, was mich rüttelt und schüttelt, werfe ich hinter mich. Und dann machen wir die Geste mit den Händen, dass wir alles über die Schulter nach hinten werfen. Das ist die Welt, ein großer Kreis. Hände auf uns, das bin ich. Und alles, was mich rüttelt und schüttelt, rütteln und schütteln uns, werfe ich hinter mich. Und wenn uns da mal was so ganz hartnäckig beschäftigt, wo wir sagen, meine Güte, mit allen Tools, ich habe jetzt getan, ich weiß auch nicht mehr. Dann können wir uns vorstellen, wir breiten ein großes Problem vor uns aus. Die Hände wie so ein Kaugummi, weißt du, wir ziehen das so lang auseinander. Oh, großes Problem, großes Problem hier. Oh. Und dann nehmen wir die Handkante, rechts oder links, je nachdem welcher Händigkeit. Stellen uns vor, das ist wie so ein Karateschlag. Und dann machen wir bei dem Problem und zacken das in kleine Stücke. Super. Ja, nochmal Problem, die Kaugummi. Oh, das große Problem, das will einfach nicht weichen. Und dann Handkante. Dann können wir den Rest zusammenschieben und drücken das nochmal wie so ein Schneeball. Und da können wir dann durchaus auch mal die Möglichkeit wählen, dass wir sagen, wir schmeißen es aus dem Fenster mit einem Ha, Ha, Ha. Und genau. Raus damit und dann wie ein Schneeball wird es zerfließen und geht auch wieder ins große Ganze über. Genau. Und dann möchte ich noch machen mit dem Ja, Nein, vielleicht. Weil wir sind ja manchmal so am Hadern. Ne? Das habe ich ja vorhin da auch noch mal gesagt. Mensch, jetzt klär das noch mal mit diesen Zögern. Da merkt man was und weiß es nicht. Und ich finde es ganz gut, wenn man dieses Ja, Nein, vielleicht so alle drei Varianten für sich auch noch mal so wählt. Es gibt so diese schöne, bestärkende Ja-Übung. Da trommeln wir mit leichten Fäusten auf dem Brustbein. Oh. Dann gehen die Arme dabei nach oben. Oh. Die Finger strecken sich bis zur Decke. Und dann ziehen wir mit einem kräftigen Ja die Arme nach unten. Die Hände werden zu Fäusten, also Hände, Fäusten, Ellbogen runter. Und dann, wenn man steht, kann man auch noch ein Knie hochziehen und sagt Ja. So richtig kraftvoll, ja. Erstmal oh, trommeln, oh, die Arme wachsen nach oben, die Finger wachsen nach oben. Und dann ziehen wir uns zusammen, Fausten, Ellbogen runter, Knie nach oben und ja.
Ja.
So was auch immer man sagt, ja, ich gehe jetzt den Schritt oder ja, ich traue mich jetzt oder ja, ich will das jetzt machen. Und mit dem Nein, manchmal ist auch ein entscheidendes Nein wichtig. Dass wir die Hände so nehmen, als wollten wir was wegschieben. Und gehen dann in eine energische Schrittstellung nach vorne, schieben die Arme nach vorne und sagen Nein. Na, also was ganz entschieden von uns weisen. Das ist ja manchmal auch wichtig, damit wir dann einen Schritt gehen können, uns erstmal Platz verschaffen und ein kräftiges Nein.
Nein.
Nun, da können wir die Beine auch mal wechseln. Anderes Bein macht die Schrittstellung und Nein.
Nein.
Und dann gibt es das vielleicht. Ich habe das vielleicht nochmal so neu für mich entdeckt. Da steckt nämlich leicht drin. Das vielleicht hat ja auch so einen Negativ-Touch. Ja, vielleicht mache ich es. Ja, ich antworte mit einem ganz entschiedenen Vielleicht. Es hat ja so oft was, kannst dich nicht entscheiden oder was. Aber manchmal ist auch ein Vielleicht ganz schön. Vielleicht mache ich so, vielleicht mache ich so. Sich das zu erlauben, weil ich es ja noch nicht weiß. Vielleicht, vielleicht. Und dann wie so Elfenflügel, ganz leicht, kann man durch die Gegend hüpfen und sagen, ja, vielleicht, 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 vielleicht. In meinem noch nicht wissen, mir ein Vielleicht erlauben. Vielleicht wird's das, vielleicht wird's das. Wie du so schön gesagt hast, ich wachse in die Antwort hinein. Und sich das auch zu erlauben, weil dies vielleicht ist auch immer so, die kann sich auch nicht entscheiden. Vielleicht kommt sie nicht. Ist ja auch blöd, wenn man sich verabredet hat. Ja. Aber manchmal ist es so, dass ich, das erlaube ich mir mittlerweile auch, dass ich sage, du, ich würde sehr gern kommen, aber der Tag ist so voll. Wenn ich abends merke, ich bin sowas von platt, dann möchte ich mir erlauben, dass ich dann vielleicht doch nicht komme. Das mache ich ganz selten. Aber wenn man keinen anderen Termin findet, dann kann man ja gucken. Und oft ist es sogar so mit dieser Erlaubnis und ich, oh, da muss ich jetzt auch noch hin und ich habe es doch versprochen und ach nee, dann geht man wirklich viel leichter hin. Und das ist schön. Sind ja Worte immer so interessant und die Kraft der Worte oder wie Worte besetzt sind. Ne? Finde ich auch nochmal spannend, über dieses Ja, Nein, vielleicht nachzudenken. Du hast auch schöne Übungen in deinem Buch. Die Balance finden zwischen Tun und Sein. Da würde ich dich gern bitten. Magst du da noch was zu sagen?
Passt eigentlich auch so zu den Handübungen, was du eben so erzählt hast. Für mich ist es immer wieder dieses, also auch mit einem Bild letztendlich zu arbeiten, eine Hand senkrecht vor die Brust zu halten, also wie so eine klare Ausrichtung. Letztendlich könnte man auch sagen, wie so ein Schwert, mit dem ich nach vorne gehe. Nicht im Sinne von, ich kämpfe mich jetzt da durch, sondern einfach diese Klarheit zu haben und die andere Hand wie so eine Schale darunter zu halten.
Ich habe es noch nicht ganz genau klar, wie ich die obere Hand habe.
Wenn du die rechte Hand vors Brustbein nimmst, ganz senkrecht.
Die Hand, quasi die Handinnenfläche zeigt wohin? Zu mir?
Nach
oder?
Links.
Nach links.
Dass du den Daumen auf die Brust, aufs Brustbein legst.
Okay, jetzt habe
ich es. Du kannst es aber auch so ein bisschen vom Brustbein dann weghalten, so als würdest du so in die Welt hineingehen mit der Hand, so nach vorne. Und die andere Hand wie so eine empfangende Schale darunter zu halten.
Okay.
Das nehme ich vor allem immer wieder, das ist jetzt keine Übung, die ich irgendwie regelmäßig mache, im Sinne von, ich mache das jetzt als Übung, aber vor allem als inneres Bild. Weil ich finde, es ist ja so oft, als ich auf Wohnungssuche in der Schweiz war vor einigen Jahren, man ist entweder nur manchmal die empfangende Schale und denkt sich, das Leben wird es schon richten. Ich mache hier einfach die Arme auf, das kommt schon und dann kommt manchmal nichts. Oder ich bin so mit dieser klaren rechten Hand, die so klar nach ausgerichtet ist ins Leben unterwegs, so. Wohnungsanzeigen gucke ich jetzt Mittwoch, Samstag, online jeden Tag, alle 3 Stunden. So dieses, ich muss alles regeln. Und da in diese Balance zu kommen aus klar ausgerichtet sein, das, was jetzt hier die rechte Hand verkörpert, die ich senkrecht vor die Brust halte mit dem Daumen Richtung Brustbein, dieses klar ausgerichtet in die Welt zu gehen und die linke Hand, die mich als Schale daran erinnert und gleichzeitig offen zu bleiben, für die Wege des Lebens und für die Lösungen, die das Leben mir vielleicht ganz anders darbringt, dass ich also klar ausgerichtet bin und gleichzeitig offen für die Wege, auf denen das Leben mir die Antworten und Lösungen bringt. Und daran erinnert mich diese Handgestik immer wieder, nicht in die eine oder ins andere Extrem zu titschen oder wenn es passiert, mir diese Kombi von beiden wieder herzuholen.
Sehr schön. Ja, von der Übung fühle ich mich sehr angesprochen. Man geht ja ganz schnell so in dieses Überagierende, weil man meint, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, sonst passiert nichts, ne? Und meint, man muss so viel tun dafür und vergisst dann auch die, ja, Hand einfach mal aufzuhalten und zu sagen, ja, es wird schon was kommen. Also diese Balance, sich an beides zu erinnern. Letztendlich brauchen wir auch beides, ne? Also wenn wir nur die Hand aufhalten, das klappt auch nicht.
Es geht um beides immer wieder. Ich finde auch am Ende von der Schwellenzeit dann zu merken, wann ist es Zeit loszugehen? Und an dem Punkt passiert manchmal auch beides. Manchmal preschen wir ganz schnell los, obwohl der nächste Schritt noch nicht klar ist, weil wir meinen, wir müssen schneller sein. Und manchmal zögern wir aber auch, weil wir vielleicht Angst haben vor dem nächsten Schritt, der aber eigentlich schon ganz klar ist, und uns selber behopsen und sagen, nö, nö, ich weiß es noch nicht, nö, nö, weiß ich noch nicht. Also auch da zu merken, was ist dran? Wann geht es wieder ums Losgehen, ums Weitergehen, weil die innere Klarheit da ist? Und wann geht es auch noch ums Warten, bis die innere Klarheit da ist?
Ja, das ist schon spannend. Und dazu ist es immer wieder wichtig, sich die Zeit zu nehmen, in sich reinzuhorchen, ne? Sonst kann man sich schon mal ganz schön verstolpern, ne?
Ja.
Ach, herrlich. Hast du noch eine Übung? Du sagst, das würde ich gerne mitteilen.
Ich bin ja so ein großer Rituale-Fan, einfach auch im Ritualverband in der Schweiz aktiv. So aus dieser Ritualearbeit, die halt sehr häufig vor allem genutzt wird bei den großen Lebensübergängen, Geburt, Hochzeit, Tod. Aber ich finde, wir haben ja so viel mehr andere Lebensübergänge, von denen eben das Buch erzählt, die viel häufiger auftauchen und nicht nur einmal im Leben oft. Also wie jetzt eine Trennung, wie eine Kündigung, wie ein Umzug, wie eine Krankheit, wie ein Lebensentwurf, der sich nicht erfüllt. Und auch für diese Lebensübergänge Rituale zu nutzen. Und ein Beispiel wäre, sich aus einem Badehandtuch oder draußen mit einem Stock, mit was auch immer, eine Schwelle zu legen. Also wie so einen Stab oder ein Badehandtuch zusammenzurollen, eine Schwelle zu legen. Und wenn man so in einem Moment ist, wo etwas endet und man aber schon weiß, da kommt dieser neue Raum, da kommt was Neues. Ich habe das zum Beispiel genutzt nach einer Trennung, dass wir auf die eine Seite vom Badehandtuch, was unsere Schwelle war im Wohnzimmer, den Beziehungsraum definiert haben. Also das, wo kommen wir her, wo stehen wir als Paar noch? Aber die Trennung war schon ausgesprochen. Dann kam das Badehandtuch, die Schwelle. Und auf der anderen Seite von der Schwelle den Raum des Single-Daseins. Und wir haben uns als Paar vor dieser Schwelle verabschiedet, nochmal gedankt für das Miteinander, nochmal zurückgeblickt auf die gemeinsame Zeit und sind dann jeder einzeln über die gelegte Schwelle gegangen, hinein in den Raum, wo wir wieder als Single stehen. Und es war mit das eindrücklichste Ritual, was ich je gemacht habe, obwohl es so einfach und simpel von der Auslegung jetzt ist, also einfach ein Badehandtuch zum Beispiel zu nutzen, weil es so wieder klar definiert hat, okay, was ist passiert? Wir haben das, was passiert ist, die Trennung wirklich sichtbar gemacht, sind über die Schwelle gegangen, haben den Raum bewusst gewechselt und kamen wie eigentlich in der Aufstellungsarbeit in einem neuen Raum wieder an. Und wir haben uns danach umarmt und es war wie einen Fremden oder neuen Menschen zu umarmen. Das war so eindrücklich. Und so zum Beispiel, wenn eine Wandlung oder Veränderung sich schon vollzogen hat, es nochmal mit einem Ritual sichtbar zu machen und in diesen neuen Raum reinzugehen. Wenn das Neue jetzt noch nicht klar ist, kann ich auch das Badehandtuch oder das Tuch ungefaltet lassen, also einfach breit hinlegen und definiere die eine Seite, die linke Seite davon zum Beispiel, als das ist der Ort, wo ich herkomme, das, was gerade am Wegbrechen ist. Und die andere Seite vom Badehandtuch, also meiner Schwelle, meiner symbolischen Schwelle, ist das, ich weiß noch nicht, was kommt. Die Zukunft, die ich noch nicht ahnen kann, wenn ich jetzt noch sehr am Anfang der Schwellenzeit stehe. Und dann stelle ich mich vielleicht immer mal wieder an den Punkt, wo ich gerade im Leben auch stehe. Also die erste Seite, die linke vom Badehandtuch, wo ich definiert habe, hier ist dieses, hier stehe ich gerade. Hier fangen die Dinge an, sich zu verändern, aber ich kann noch nicht sehen, was kommt nachher auf der anderen Seite vom Badehandtuch wirklich bei raus. Und dann setze ich mich immer mal wieder auf das Tuch drauf. Also ich stelle oder setze mich auf die Schwelle und stehe sozusagen bewusst in diesem Zwischenraum, ohne in das Neue hineinzugehen, also noch ohne die Schwelle zu überschreiten. Und ich kann auch Stift und Papier mitnehmen und immer mal wieder aufschreiben, wie nehme ich diese Schwelle wahr, wie fühlt sie es an? Ist es nur ein Ort, den ich möglichst schnell verlassen will, oder bietet er auch Möglichkeiten, bietet er Raum? Zum Beispiel dafür, dass ich es noch nicht wissen muss. Und dann trete ich entweder links oder rechts vom Badehandtuch einfach raus wieder aus dieser Schwelle oder ich gehe wieder zurück ins Alte. Dass ich wie erstmal mir erlaube, auf der Schwelle zu stehen, mit ihr zu sein, ohne sie weghaben zu wollen. Und das kann vor allem hilfreich sein, wenn wir noch gar nicht wissen, was kommt Neues oder wenn wir überhaupt mal vertraut werden wollen mit dieser Schwelle und zu gucken, ja, was steckt eigentlich noch in ihr, ohne dass ich die irgendwie gleich weghaben will, die Schwelle.
Ja, das ist eine tolle Übung. Ich habe so eine ähnliche Übung, das führe ich jetzt nicht aus, das wäre jetzt zu weit. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass man das wirklich nicht unterschätzen soll, wie durch diese Gestaltung des Handtuches man wirklich in diese Räume reingeht.
Ja.
Ich habe das sogar online gemacht, in der Zeit, wo wir viel online gemacht haben, und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich funktioniert die Übung. Ich mache das immer, dass man dann mit Tüchern oder Seilen Räume legt. Und dann habe ich gedacht, boah, die sind jetzt alle alleine zu Hause, geht das? Und es ging auch da. Das Entscheidende ist, dass man sich reinbegeben möchte.
Und ja,
dass
die innere man, Haltung, würde ich sagen,
ja,
dass
ja.
ein Ritual sich nicht darüber definiert, wie pompös das ist im Außen, sondern es vor allem um die innere Haltung geht. Und mein Ansatz ist immer, ich muss ein Ritual jederzeit machen können mit dem, was da ist. Egal für welchen Übergang ich es brauche. Und dann nehme ich einfach, was da ist. Ich habe auch schon mit 2 Bändeln von einer FFP2-Maske, die noch im Handschuhfach lag, die abgeschnitten für ein Schnitterinnenritual. Und wir haben das Taschenmesser genutzt, was noch da war im Auto, und haben damit einen Schnitt gesetzt. Also etwas zu machen aus dem, was gerade in meinem Umfeld ist, was ich in der Natur finde, was ich in der Umgebung finde, in der ich gerade bin, und damit ein Ritual zu gestalten. Und so lassen sich all die Ritualvorschläge auch im Buch gestalten. Einfach wirklich die Einladung, das zu nutzen, was da ist. Und zu wissen, es ist mehr die innere Haltung, wie du gerade gesagt hast, mich darauf einzulassen, da reinzugehen in diese Räume, die darüber entscheidet, ob ich letztendlich nur über ein Badehandtuch gehe oder ob ich wirklich den Raum wechsle.
Genau, und damit ist es eben auch alltagstauglich, ne?
Ja,
Dass man es
genau.
wirklich in sein Leben integrieren kann. Und das ist ja das, was wir ja wollen, ne? Ach super, ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich liebe solche Arbeit, weil ich finde, die ist so effektvoll, weil sie einfach nochmal so mehr über unser Denken und unser vertrautes Denken hinausgeht und wir dadurch eben wirklich Neues entdecken können. Ne?
An der Stelle kommen für mich dann auch zum Beispiel Spiritualität und Alltag und Leben zusammen, weil ich nutze Räume, die ich sonst vielleicht in großen, pompösen Ritualen kenne, wie jetzt Hochzeit oder Beerdigung. Ich nutze die Symbolik für mich auf eine Art, wie ich mir im Alltag es erleichtern kann, Übergänge zu gestalten. Sei es, dass ich mit so einem Ritual einen Übergang vorwegnehme, also schon mal probe, ihn vollziehe mit einem Ritual, oder nachträglich nochmal bestätige, was mir hilft, zum Beispiel gut im Neuen raus und anzukommen.
Ja, genau. Wir wollen ja gut ankommen, egal in welcher Situation. Ne? Wir wollen wieder gut weitergehen und im nächsten Lebensabschnitt gut weitergehen können. Ne? Genau. Ach, schön. Liebe Sabrina, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Auch ein Abschnitt. Aber ich habe noch ein paar Fragen. Ich frage immer gerne, was bedeutet für dich ganz persönlich Lachen, Witz und Humor?
Ich bin ja gebürtige Rheinländerin aus der Kölner Region. Es gibt das kölsche Grundgesetz, es ist, wie es ist, es kütt, wie es kütt, es hätte noch immer Jod gejange, was fort ist fort. Für mich hat es was sehr Buddhistisches, der rheinländische Humor. Die Dinge zu nehmen, wie sie sind, ja zu sagen, auch wenn ich sie nicht willkommen heiße. Das ist, glaube ich, was ich sehr so aus dem Thema Humor und Rheinland, rheinländischer Humor mitnehme. Mich selber nicht zu ernst nehmen. Ich spiele selber noch Impro-Theater. Das ist auch die Zeit in der Woche, wo ich am meisten meist lache beim Impro-Theater. Und auch das ist für mich eigentlich was total Spirituelles oder Lebensschule, weil ich da immer wieder lerne, Ja sagen zu dem, was ist, womit der andere auf die Bühne kommt, die Mitspieler brillant aussehen zu lassen, die Szene weiterzuspinnen und das entgegenzunehmen, was quasi auf der Bühne mir entgegenkommt. Und ich finde, das lässt sich auch immer wieder aufs Leben übertragen. Und so gehen für mich einfach Leben und Humor und Lachen oft sehr Hand in Hand miteinander, weil ich finde, das Lachen ermöglicht uns auch wieder mehr zum Beispiel in eine Tiefe zu blicken, ohne darin zu versinken. Also immer wieder wie so dieses Wechselspiel Licht und Dunkelheit, Lachen und Humor und Tiefe auch zusammenzubringen. Und zum Beispiel Humor und Tod finde ich eine sehr spannende Kombi, weil sie beide so, ja, man könnte sagen, an einem Extrem stehen. Der eine ganz links, der andere ganz rechts, symbolisch, aber vielleicht auch letztendlich an der gleichen Stelle. Also ich finde, es hebt sich auch auf eine Art letztendlich wieder auf.
Spannender Gedanke. Ich bin da jetzt gerade so mit meiner Vorstellung mitgegangen. Links der Humor, rechts der Tod. Manchmal nehmen sie sich an die Hand. Manchmal sagen
genau.
sie, mit dir habe ich nichts zu tun.
Ja.
Sehr schönes Bild. Da werde ich auch noch mal ein bisschen dran rumspinnen. Danke dafür. Ja, und noch eine Frage. Du hast schon ganz viele tolle Sachen gesagt. Ganz wertvolle Informationen, Impulse und alles. Hast du trotzdem noch eine Botschaft für unsere Hörer, in die du noch gerne loswerden möchtest?
Ich glaube, es ist immer wieder der Mut, sich darauf einzulassen, auf die Veränderung. Also nicht zu meinen, ich habe irgendwas falsch gemacht im Leben. Wenn eine Schwellenzeit auftaucht, nicht ich bin falsch, nicht ich habe was falsch gemacht, sondern zu sehen, Schwellenzeiten sind Teil des Lebens. Handwerkszeug mir zu holen, in welcher Form auch immer, das mir hilft, durch diese Zeiten zu gehen, um damit vielleicht in diesen Zeiten auch den Samen zu legen für den eigenen Herzensweg. Also mein Thema, auch mein eigenes Thema ist ja sehr so, den eigenen Weg finden, meinen Ausdruck in der Welt. Und ich finde, das ist so die Chance, die die Schwellenzeit bietet. Dadurch, dass der Smalltalk wegfällt, uns meist nichts mehr anderes interessiert. Also wo mir vielleicht heute noch wichtig ist, was denkt die Nachbarin über meine Frisur, ist mir, wenn jetzt gerade jemand gestorben ist, das in der Regel ziemlich egal. So bringt die Schwellenzeit uns natürlich zu den wirklich essentiellen Themen und damit auch zur Möglichkeit, hier den Samen zu legen, meine Prioritäten nochmal zu klären und zu gucken, mit was will ich eigentlich weitergehen im Leben. Da auch diesen Blick vielleicht mitzunehmen, dass die Schwellenzeit, so herausfordernd sie ist, es Werkzeug dafür geben kann, wie ich mich selber durchbegleite und sie vor allem auch der Ausgangspunkt für den eigenen Herzensweg werden kann.
Das hört sich schön an. Ja, der eigene Herzensweg. Ja, und das ist, passt nochmal zu dem Bild, was wir vorhin hatten, mit diesen ganzen Gedanken durchmöllern, uns davon befreien, eine eigene Wiese damit düngen, dass was Schönes rauskommt und ja, auf die eigene Stimme hören. Du hast eigentlich nochmal alles ganz schön so zusammengebracht, ne? Was ja auch so im Herzen liegt, auch eben dir selber.
Ja.
Ach schön. Zum Schluss lache ich immer gern nochmal eine Runde. Hast du Lust, mit mir noch eine Runde zu lachen?
Ja.
Ja, schön, dann lachen wir mal los. Alle Hörerinnen laden wir dazu auch ein. Das Lebenselixier, das Lachen, wunderbar, ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass wir uns so großartig hier ausgetauscht haben. Danke für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir einen ganz schönen Herzensweg.
Danke, Silvia, und danke für die Arbeit, die du machst, wo du ja auch genau diese Tiefe und den Humor, das Lachen und den Tod, all diese ja scheinbar gegensätzlichen Aspekte, finde ich, immer wieder schön zusammenbringst und ihnen damit, weiß ich mal so sagen kann, so in der Einheit des Lebens sie wieder zusammenbringst und eigentlich so beide Schaltstellen, beide Richtungen wieder auf einen Nenner bringst und dass wir lernen dürfen, dass letztendlich alles Teil des Lebens ist und dazugehört und dass wir dem heute Raum geben konnten. Das fand ich schön.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Dankeschön. Oh, wunderbar. Danke, danke. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Danke dir, Silvia. Tschüss.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Ne? Ha 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 ha